Natural Horse Talk.
Für mich bedeutet Horsemanship tatsächlich, das Pferd als das zu sehen, was es ist. Und mit dem Pferd unglaublich viel Spaß zu haben, aber nicht auf Kosten des Pferdes, sondern mit dem Pferd. Und Horsemanship gehört, ist für mich auch, das Pferd mal zu fragen, worauf es am meisten Bock hat. Und das auch als Lebensmittelpunkt festzusetzen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit der Fütterungsexpertin Conny Röhm. Hi Conny.
Hallo.
So, im ersten Teil haben wir dich kennengelernt und deinen reiterlichen Werdegang. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich meine, du erzählst es jedes Wochenende und jeden Tag. Pferdefütterung ist ja ein Riesenthema. Willst du einfach mal kurz mit dem kleinen Intro beginnen, bevor ich dich dann piesacke mit verschiedenen Fragen?
Ach, Pferdefütterung ist ein Riesenthema. Also das hört ja nie auf. Und obwohl ich das studiert habe und seit fast 20 Jahren jeden Tag mache, entdeckt man eigentlich immer wieder was Neues. Aber schlussendlich ist es auch Handwerk. Es ist jetzt keine Raketentechnik. Und Pferdefütterung kann ein unglaublich trockenes, unfassbar langweiliges Thema sein. Sollte es aber nicht, weil an sich kann man sehr viel mitnehmen und auch sich selber das Leben damit sehr vereinfachen, wenn man für sein Pferd die Grundzüge kennt, was notwendig ist, was man nicht braucht, weil wir haben natürlich auch einen Markt, also gerade einen Futtermittelmarkt, der mit sehr viel Marketing und sehr viel Werbeaussagen natürlich uns Kunden, vor allem die Kundinnen, ködert. Und wenn man natürlich sich ein bisschen intensiver mit Pferdefütterung auseinandergesetzt hat, dann wird man auch sehen, was man alles nicht braucht. Und Pferdefütterung selber ist an sich ganz, ganz unspektakulär. Also einfach und geradeaus und einfach zu kontrollieren. Und es ist der Grundstein für Ernährung, also für Gesundheit auch. Also die Ernährung ist der Grundstein für Gesundheit. Und viele unserer Erkrankungen beim Pferd, die könnte man sich sparen, wenn das Pferd vernünftig ernährt ist. Also zur Ernährung gehört die Haltung mit dazu. Das eine geht nicht unter das andere. Das beste ernährteste Pferd wird trotzdem krank, wenn die Haltung nicht stimmt. Und das Training natürlich nicht, wenn das Pferd nicht happy ist. Und umgekehrt auch. Wir können ganz toll reiten, sind Haltung und Fütterung. Käse ist Käse. Ne? Und wir können auch ganz toll reiten und füttern. Aber wenn die Haltung schlecht ist, dann wird es auch nicht besser. Das heißt, es muss sein. Und da gibt es aber auch keinen Königsweg. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Man sagt ja immer, Pferde sollten artgerecht gehalten werden. Das stimmt so nicht. Pferde müssen tiergerecht gehalten werden. Weil durch die Rassevielfalt, die wir nun mal haben, gibt es keine Haltung generell, die für jedes Pferd immer und allgemeingültig gut ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber um nochmal zur Ernährung zurückzukommen, ich glaube, das Wichtigste ist immer zu verstehen, dass Fütterung oder die Parameter der Fütterung sich nicht so schnell verändern von einem Pferd. Und wenn man es einmal richtig gut im Griff hat und das erhält über viele Jahre, dann ist das total unspektakulär. Und wenn die Leute wüssten, was meine Pferde alles nicht kriegen, die wären schockiert. Also ich bin, was das angeht, sehr, sehr einfach unterwegs und wirklich auch sehr, ich sag mal, pragmatisch. Ich bin ja ein Praktiker.
Ja, sehr pragmatisch. Da sind wir beide kölsche Mädchen, ne? Die einfach sagen, denken und keep it simple.
Genau.
Wir können ja einfach jetzt erstmal beim gesunden Pferd anfangen, weil wir haben ja auch einen großen wir sind ein großer Stall, Einstellerbetrieb, Trainingsbetrieb, Zuchtbetrieb. Und ich sage immer allen Leuten, sind ganz verwundert, unsere Zuchtstuten, wir haben gute Pferdeweiden, auch im laktierenden Zustand. Die kommen eine Mineralleckschale und kommen auf eine gute Weide. Aber wir haben auch die guten Weiden, weil wir genug Fläche haben. Das ist ja in Deutschland, sind die dann oft abgefressen. Auch die Jungpferde bei uns, die kriegen eine Mineralleckschale, die kommen auf die Weide ist leer, die ziehen um. Das ist ja nicht die Realität in Deutschland.
Ja.
Aber ist ja, deswegen ist ja, fangen wir mal ganz vorne an, im Endeffekt ist ja das Raufutter, was je nachdem Saftfutter ist, wenn es auf der Weide steht oder Heu. Das ist ja wirklich die Grundlage, ne?
Ja, und das ist auch ganz, also je nachdem, wo die Pferde, in welcher Region die leben, ist auch so eine Weidehaltung mit nur einer Mineralzufuhr für eine Zuchtstute, auch mit Fohlen bei Fuß, völlig ausreichend. Nur, da gibt's sicherlich ein bisschen rasseabhängig, aber wenn das richtig vernünftig gepflegt ist, gibt es gar keinen Grund, das anders zu machen. Und Pferde sind Raufutterfresser als allererstes, also Saft- und Raufutterfresser, also Gras ist auch nichts anderes als Raufutter in Nass. und Saft- und Raufutterfresser, und das ist die Grundlage. Natürlich müssen wir da auch so ein bisschen überlegen, gerade bei der Rassevielfalt, ob es immer nur Heu sein muss oder ob wir eben andere Raufutterarten brauchen. Für die ganzen robust- und agrarischen Rassen ist es also auch notwendig, noch eine andere Raufutterquelle als Gras und Heu zu haben. Brauchen wir meistens noch Stroh dabei oder eben Strohhölzer, Blätter. Und das ist sicherlich auch etwas, wo man ja hinsichtlich der Rasse so ein bisschen drauf gucken muss. Aber grundsätzlich, das ist die Basis. Pferde brauchen also immer Zugang zu Raufutter, aber nicht immer Zugang zu Heu. Mhm. Je nachdem, was das für eine Rasse ist und vor allem, wie viel die belastet werden, die Pferde, ist einfach so eine reine Heu ad libitum Fütterung nicht so die beste Wahl, weil die werden dann einfach fett und krank, also fett und krank. Und das ist ja auch was, wo die Pferdebesitzer häufig Angst vor haben, dass sie glauben, Pferde müssten immer Heu haben. Aber das stimmt halt nicht. Pferde müssen immer Raufutter haben. Das heißt, es muss immer etwas da sein, Heu, Stroh, Hölzer, Blätter, womit sie sich befassen können, was sie hier mal so ein Blatt und da mal so ein Blatt. Und klar, beim Leistungspferd, ne, kann es oft ad libitum Heu und ad libitum Gras sein, aber die Menge der Leistungspferde wird halt immer kleiner.
Wir haben Was meinst viele, du mit Leistungspferd konkret?
Pferde, die leisten, also unabhängig von der Rasse. Aber wir haben einfach die Situation mittlerweile, dass immer weniger geritten wird. Und es wird auch immer weniger vorwärts geritten. Das heißt, wir erleben im Moment eine Phase in der Reiterei seit ja ungefähr 10 Jahren, 12 Jahren, vielleicht sogar 15, wo also sehr fein geritten werden möchte und man möchte alles richtig machen und man möchte ja das Pferd auch nicht überfordern, das ist alles richtig, aber wir Reiter sind ja so Extreme. Wir müssen ja immer ins Extrem schlagen und dann wird aufgehört, draußen zu reiten oder vorwärts zu reiten. Und ein kleines Beispiel, wir haben heute die Definition von leichter Arbeit. Das ist so 20 Minuten Schritt, 10 Minuten Trab, vielleicht 3-4 Minuten Galopp, wieder ein bisschen Trab, wenn wir Glück haben, und dann wieder 20 Minuten Schritt. Und dann ist die Einheit vorbei, weil man möchte das Pferd nicht überfordern. Leichte Arbeit vor ja 50, 70 Jahren wurde definiert als 25 Kilometer Ritt im Trab. So, ja, und jetzt haben wir das Problem, dass wir natürlich Reiter haben, die das nicht können, körperlich nicht. Und wir finden natürlich definitiv, und da ist Social Media ganz, ganz gefällig, immer jemand, der sagt, ja, Pferde können sich nur 10 Minuten konzentrieren und der Rücken ist gar nicht tragfähig und ladida. Das ist alles im Kern auch nicht falsch, aber Pferde können trotzdem 6 Stunden geritten werden, wenn die vernünftigen Sattel haben und vernünftig auftrainiert sind, ohne kaputt zu gehen. Pferde können sich durchaus auch mehr als 10 Minuten konzentrieren, wenn die zwischendurch mal eine Pause haben und vor sich hin dämmern können. Und Pferde gehen auch nicht kaputt, im Gegenteil, wenn sie frühzeitig an Streckenarbeit gewöhnt werden. Streckenarbeit heißt nicht Vollgas mit dem Hirschhals durch den Wald brettern, als gäbe es keinen Morgen, sondern eigentlich auch wirklich mal laufen. Ja, das ist einfach für den Körper ideal. Und so leichte Arbeit von 1954 täte dem einen oder anderen gut. Und dann haben wir eben auch kein Problem mehr mit ad libitum Futter. Das ginge.
Ja, aber wenn, ein großer Fan vom Ausreiten gehört bei mir zum Trainingskonzept dazu. Was man halt andersrum sieht, ich habe jetzt tatsächlich von einer Kundin, die aus dem klassischen Bereich kommt, gehört, dass sie auch mal in einem Stall war, wo Freitagmorgens oder Sonntagmorgens nicht gefüttert wurde, weil der Inhaber hatte frei und dann haben die einfach erst Sonntagabends was bekommen oder so. Und das ist natürlich diese großen Stresspausen, da sind wir am anderen Extrem.
Ja, ja. Ja, hin und wieder gibt es sowas noch tatsächlich. Ne? Also ich habe auch einen Stallbetreiber mal kennengelernt dürfen müssen. Der hat generell sehr wenig Heu gefüttert mit der Erklärung, dass sie dann ja weniger Mist produzieren, dann sind die Entsorgungskosten geringer. Ja, das ist sicherlich richtig, aber nicht physiologisch. Aber Spaß beiseite, natürlich, das andere Extrem haben wir auch. Ne? Dass also zu wenig gefüttert wird und solche Sachen, Gott sei Dank sieht man die ja selten. Ja, dass dann halt sonntags nicht gefüttert wird. Aber ja, sowas kommt halt durchaus mal vor.
Was sagst du zum Beispiel? Wir haben so ein paar, die sind etwas kräftiger, weil die im Offenstall stehen und da haben die ad libitum Futter, damit es keinen Ärger gibt. Die gehen dann nachts in die Box und die dickeren, denen geben wir dann tatsächlich mal engmaschigere Heunetze, damit die lange zu fressen haben und kein Loch im Magen, aber halt gefühlt nur die Hälfte aufnehmen wie sonst. Wie ist so deine Meinung zu Futterautomaten, Heunetzen etc.?
Ja, also ich bin ein großer Freund der automatisierten Fütterung, wenn die vernünftig gemacht ist. Also wenn Zeitraufen zum Beispiel, also zeitgesteuerte Raufen korrekt eingestellt sind. Da haben wir ja auch in den letzten 20 Jahren Sachen gesehen, die funktionieren und manche nicht. Also was wir ja heute wissen, ist, dass dieser Ursprungsidee von ein Heuautomat geht 10 Minuten pro Stunde auf, 24 Stunden lang, dass das großer Murks ist. Oder auch dieses Rechnen in Heuminuten, dass Pferde halt in 20 Minuten Heu kriegen und dann insgesamt 240 Minuten pro Tag und also Kram, wissen wir heute. Da gibt es Studien zu aus Avanche, die ganz genau zeigen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Mhm. Also sie es auch wissenschaftlich angeschaut haben. Und tatsächlich laufen Pferde ganz gut, wenn sie zwei, eher besser dreimal am Tag adäquat Heu haben, dass sie sich sättigen können und dazwischen eben, ich nenne das mal Sättigungsbeilage. Mhm. Also in Form von Stroh, Hölzern und Blättern. Tatsächlich haben die Studien jetzt auch gezeigt, dass auch die Slowfeeder, also die Heukisten, Heunetze und so weiter, dass die gar nicht unbedingt die Aufnahmemenge signifikant verkleinern bei den meisten Pferden, weil die Pferde mit der Zeit unglaublich gut werden, doch auch mit kleinen Maschen umzugehen und sehr effektiv daraus zu fressen. Das heißt, sie fressen die gleiche Menge, nur halt länger. Mhm. Und was jetzt aber auch in den Studien auffällt, ist, dass Pferde doch in der Nacht, also je nach Management, aber die meisten machen in der Nacht eine deutlich längere Ruhephase als tagsüber. Mhm. Das heißt, wenn solange noch irgendwas da ist, was die Pferde kauen können, muss es nicht mal wirklich immer Heu sein. Mhm. Das heißt, es kann durch, und das sieht man eben auch in diesen Daten, dass diese Pferde also durchaus auch mehrere Stunden, mehr als 4 Stunden geruht haben. Mhm. Oder in der Gegend rumgeguckt haben, obwohl sie hätten essen können, mhm. ja, und das aber nicht tun. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Da gehen wir wieder nämlich zurück in ältere Haltungsformen und ältere Fütterungssysteme, wo es einfach ein bisschen entspannter ist und wo wir einfach auch daraus lernen können, dass wir uns vielleicht gar nicht so stressen müssen, dass Pferde immer Heu haben. Mhm. Nur, sondern dass es nachts vielleicht auch mit Blättern und Stroh getan ist, solange sie über Tag adäquat gekriegt haben. Mhm. Was natürlich nicht passieren darf, dass sie dann hungrig sind und Stroh reinschlingen, mhm. weil dann haben wir Verstopfungskoliken. Aber ansonsten glaube ich auch, weil diese Studien wirklich sehr eindrücklich sind, ich habe das auch gesehen, wie sie es gemacht haben, glaube ich auch, dass wir da tatsächlich vielleicht auch auf das ein oder andere Heunetz verzichten können, solange eine fressbare Einstreu da ist, die natürlich oder eben unter der Prämisse, dass tagsüber genügend da war, dass sie nicht schlingen.
Mhm. Und was meinst du mit Hölzern? Also wir werfen unseren Absetzern immer so ein paar Stämme rein, da knabbern mhm. die dran rum und so, weil das mhm. auch für die Zähne und so gut
ja,
ist.
Ja, ich wollte sagen.
Aber
ja,
dass man erwachsenen Pferden jetzt Hölzer reinwirft, mhm. ist mir jetzt so, also welche ja. konkret darf man zum Beispiel nicht reinwerfen?
Also wir dürfen reinwerfen alles, was nicht giftig ist. Damit fangen wir an. Pferde sind interessiert an Zweigen, je nach Rasse, auch mal mehr, mal weniger intensiv. Ein Vollblüter hat sicherlich weniger Interesse dran als ein Haflinger, mhm. Aufgrund seiner Genetik. Und also wir können im Endeffekt alles füttern, Hasel und Hainbuche und ein bisschen Weide, da müssen wir im Turnier ein bisschen gucken, aber auch so Sachen wie die alle Obsthölzer können gefüttert werden, mhm. Auch sowas wie Pappel und vielleicht ein bisschen Linde und ja, da haben wir schon eine relativ große Menge, also es gibt eine ganz große Liste von, mhm. ich sag mal, eine Positivliste, was gefüttert werden kann und Pferde möchten Zweige essen, wenn die Äste zu dick werden, fressen sie nur die Rinde. Mhm. Was auch okay ist, weil dann kann man den Rest einfach häckseln. Und da haben sie ganzjährig Interesse dran. Wir haben es ganz praktisch bei uns gelöst. Wir hatten also eine Heckenwirtschaft, wir haben die extra dafür angelegt, haben die auch in der Kreislaufwirtschaft quasi mit Pferdemist gedüngt. Das heißt, sie hat gutes Wachstum. Und dann sind wir hingegangen und haben einmal im Monat mit der Kettensäge, außer in der Setzzeit, aber einmal im Monat mit der Kettensäge eben Holz geerntet. Das kann ein bisschen liegen. Das muss nicht immer frisch sein. Mhm. Also es kann ein bisschen liegen. Und dementsprechend konnte man dann im Endeffekt eine adäquate Menge füttern. Da haben sie sich mit befasst. Und alles, was nicht weggegangen ist, also wir haben das in einer Heuraufe gefüttert, also eine Holzraufe für Holz, damit das nicht im Dreck rumliegt. Mhm. Man kann das sicherlich auf befestigten Flächen auch verteilen, wenn man sich hinterher wieder einsammelt. Ja, und alles, was halt nach einer Weile, also nach diesem Monat nicht gefressen wurde, haben wir gehäckselt. Mhm, schön. Und dann kam wieder das Nächste. Und so konnten wir das eigentlich, das ging ganz, ganz schnell. Und es waren wirklich nur wenige Meter Hecke nötig, mhm. Um auch den Bestand adäquat zu versorgen. Ne, weil es ist ja kein Hauptfuttermittel. Das darf man ja nicht glauben, dass es ein Hauptfuttermittel ist, sondern es ist eine, ja, es ist zur Sättigung und es liefert natürlich eine Menge sekundärer Pflanzenstoffe, Gerbstoffe, Bitterstoffe, die bei uns in den Rationen manchmal fehlen.
Und halt auch Abwechslung, auch oral, ne? Woanders auch rumkauen, neue Geschmäcker, also sehr positiv.
Ja, für die Zähne ist es auch gut, ist auch für die Maulflora gar nicht verkehrt, weil diese ganzen Rinden enthalten halt diverse Stoffe. Und natürlich färben die manchmal das Pferdemaul an, ist es aber unproblematisch.
Ja, dann noch eine Frage, vielleicht, es gibt natürlich verschiedene Pferdetypen, Kaltblüter, Arbeitspferde, Zuchtpferde, Sportpferde. Gibt es Kategorien in der Pferdefütterung? Pferdetechnisch?
Ja, natürlich. Wir gucken nach der genetischen Varianz als allererstes und als zweiten Faktor nach Alter und Nutzung und Erkrankungen natürlich. Also in der ersten Frage gucken wir immer, was ist das für ein Pferd? Was ist das für eine Genetik darunter? Wofür ist das gezüchtet? Also ist das agrarisch genutzt? Ist das eher sportlich? Dann schauen wir natürlich innerhalb der jeweiligen Rasse, ob es Besonderheiten gibt. Ja, wenn wir jetzt das Quarterhorse zum Beispiel als Beispiel nehmen, als zahlenmäßig größte Rasse der Welt, extrem inhomogen in der Zucht. Also wir sehen ja einfach gerade in der Quarterzucht immense Unterschiede und das kann man einfach nicht über den Kamm scheren und sagen, das Quarterhorse. Ja, die sehen alle gleich aus. Nee, tun die nicht. Das ist Riesenunterschiede. Ja, und das ist die Frage, wofür sind die gezüchtet? Ist es ein Performance-Pferd oder ist es was für Ranch-Arbeit wirklich gezüchtet? Haben wir einen ganz filigranen Hunter da stehen? Mhm. Ist es ein Racing-Quarter? Den sehen wir ja hier in Deutschland gar nicht. Der Racing-Quarter, wie viel haben wir hier? Handvoll, wenn überhaupt. Und wieder eine ganz andere Art, in den USA deutlich stärker vertreten. Das heißt, wir gucken da auch nochmal rein, was ist es eigentlich? Wofür ist es gemacht? Und das sehen wir in anderen Rassen auch. Es macht also auch in den, wir können nicht sagen, das Warmblut. Das Warmblut. Das Warmblut kann sein ein Alt-Oldenburger oder ein Hannoveraner oder ein Trakehner. Es läuft alles unter das Warmblut. Und es gibt einfach einen Unterschied zwischen einem dressurbezogenen Trakehner und einem holsteinischen Springpferd. Mhm. Das heißt, da schauen wir immer so, also wir nennen das genetische Varianz, der Unterschied zwischen Pferd und Pferd. Der bestimmt auch den Bedarf. Wir haben ja Bedarfszahlen in der Pferdeernährung. Wir müssen aber hier und da davon abweichen. Weil auch wenn es uns nicht gefällt, ein Shetland-Pony ist und wird kein kleines Warmblutpferd. Mhm. Wenn ich ein Shetland-Pony hochrechne, also mit seiner Körperkomposition auf 1,68 Meter, da habe ich Angst. Mhm. Ich möchte kein 1,68 Meter Shetland-Pony, aber es ist einfach schwierig zu füttern dann. Das heißt, da gucken wir als erstes nach in der Ernährung, die genetische Varianz, dann natürlich den Rest. Also wie wird das Pferd genutzt? Wie alt ist das Tier? Hat das Erkrankung? Ist das dick oder dünn? Und dann kommt dieser ganze Rattenschwanz, der dahinter am Ende die Fütterung tatsächlich bestimmt. Das heißt, eine Individualfütterung ist abhängig vom individuellen Tier und nicht von Zahlen. Die Zahlen sind wichtig, die kommen dazu. Ja, die müssen damit kombiniert werden, aber es ist einfach unmöglich, ein Pferd rein nach Zahlen zu ernähren. Man muss das Pferd immer mal sehen.
Ja, da gibt es ja diesen Begriff leichtfutterig, schwerfutterig. Was sagst du dazu?
Der ergibt sich aus dem Exterieur tatsächlich. Es ist ja so, dass unsere Pferde oder dass der Körper des Pferdes schon die gleiche Menge an Knochen hat und auch in der Regel die gleichen Muskeln, aber eben die sehen nicht alle gleich aus. Und genauso wie diese Ausprägung von Knochenmasse und Muskelmasse haben wir eben auch die Veränderung des Verdauungstraktes. Leichtfutterig und schwerfutterig ist im Endeffekt die Vereinfachung einer eines anatomischen Unterschiedes. Das heißt, Herz, Lunge, Milz und Leber bei Pferden wachsen mehr oder weniger mit dem Stockmaß. Das heißt, ein Kaltblutpferd mit 1,68 Meter hat kein besonders viel größeres Herz als ein Vollblutpferd mit 1,68 Meter Stockmaß. Das ist gleich. Auch Milz und Leber sind gleich groß. Was nicht gleich groß ist, Magen-Darm. Das heißt, der Magen und vor allem der Darm des Pferdes orientieren sich an der Rippigkeit. Das heißt, an der Rumpftiefe, also an der Gurttiefe und an der, an der Färbung des, an der Form, nicht an der Färbung, an der Form des Rippenbogens. Mhm. Und je runder ein Rippenbogen ist, und damit meine ich nicht fett, sondern je runder das Pferd berippt ist, desto größer ist der Verdauungstrakt. Mhm. Und ein großer Verdauungstrakt hat Vorteile aus Überlebenssicht. Das heißt, er fasst mehr Futter, bedeutet, die Pferde sind später satt. Das heißt, Sättigung beim Pferd ist ja hormonell und mechanisch gesteuert. Es sind nicht die Kauschläge, wie man lange immer postuliert hat. Das ist nicht korrekt. Und Pferde sättigen sich durch Mechano- und Chemorezeptoren. Und ein großer Verdauungstrakt ist später voll. Das heißt, sie fressen mehr. Und so im Vergleich, wenn wir jetzt einen Kaltblüter in Vergleich zum Vollblüter setzen, das ist ganz massiv. Und dieser große Verdauungstrakt ist aus mehr Zellgewebe gebaut. Ja, die Zellen sind nicht größer, sind einfach mehr. Und je mehr Zellen wir haben, desto besser ist die Verwertung. Das heißt, verwertungsfähige oder resorptionsfähige Zellen. Mhm. Und je mehr Darmlumen wir auch haben, das heißt, je größer der Verdauungstrakt ist, desto mehr Bakterien haben wir auch. Mhm. Das heißt, diese Pferde, die leicht futtrig sind, die also schneller dick werden auch, die ziehen einfach viel effektiver Nährstoffe aus der Fütterung. Mhm. Deren Verdauungsdauer ist auch länger. Mhm. Das heißt, so ein ganz schlanker Warmblüter hat eine deutlich schnellere Passagezeit als ein sehr rundrippiges Pferd. Und das hat die Zucht so gebracht. Das hat man also von Anfang an im Endeffekt reingezüchtet. Das heißt, gerade agrarische Pferde, Arbeitspferde haben in der Regel ganz runde Rippenbögen. Mhm. Weil sie schlicht und ergreifend über Tag gearbeitet haben und nachts gefressen und geschlafen. Das heißt, sie mussten ganz effektiv verwerten können. Mhm. Und das ist auch vor jeglicher Zuchtaktivität passiert, also vor gezielter Zucht. Mhm. Das heißt, wenn wir in die Historie gucken, des Menschen mit dem Pferd, mit was hat man gezüchtet? Mit Pferden, die diese großen Arbeitslasten bringen konnten. Mhm. Das heißt, die extrem gut verwertet haben. Mhm. Die Schwerfutterigkeit, die haben wir erst kürzlich in den letzten 200-300 Jahren erzeugt.
Das sind ja auch die teuren Pferde, ne?
Richtig. Das heißt, das kam natürlich als Veredelungsaspekt mit rein und kam natürlich auch mit anderen Rassen. Also wenn wir das nordeuropäische Pferd jetzt auch mit Pferden vergleichen, die jetzt eher so aus dem Orient kamen und so weiter, also in unserer Zeit, so die letzten 2000 Jahre, die waren natürlich sehr schmal, aber die waren auch so gemacht worden. Das heißt, auch ursprünglich sahen auch diese Pferde mal anders aus und dann über mehrere hundert oder auch tausend Jahre der Selektions- und der Veredelung kamen sie dann in dieser Form natürlich raus, das, was wir uns heute als Araber vorstellen. Mhm. Naja, und am Ende des Tages sind die natürlich haben sie sich getroffen, unsere nordeuropäischen Arbeitspferde mit denen, ist noch nicht so lange her, 2000 Jahre, wenn überhaupt, ja, so 1000, also so in den letzten 1000 Jahren ganz, ganz intensiv. Mhm. Ja, aber wir sehen eben, weil so lange haben wir den Trecker noch nicht, wir sehen eben natürlich immer noch den Unterschied. Und das Edle und das Schnelle ist etwas, ist eine Entwicklung unserer Zeit. Mhm. Ja, also unserer letzten, ich sag mal, der letzten Geschichte, so 1200, da fing das so langsam an, 1500, also im 14., 15., 16. Jahrhundert. Mhm. Ja, dann wurden die plötzlich immer leichter.
Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir ja gleich zum Thema Kraftfutter, aber ich würde da gern vorne anfangen, so ein bisschen systematisch, und zwar Thema Fohlenabsetzeraufzucht. Weil wir züchten ja auch, wie gesagt, und dann werden die Fohlen abgesetzt, wenn die Weiden zugehen, da sind die in der Regel ein halbes Jahr alt bei uns. Und dann geben wir denen sehr viel Mineral- und Fohlenstarter und Kraftfutter, damit die das eben nicht reinschlingen und sich drum kloppen, sondern das fast so ein bisschen zur Verfügung haben. Mhm. Deswegen sehen unsere Absetzer, würde ich behaupten, sehr gut aus. Ich glaube, viele unterschätzen das, wenn die Mutter und die Milch weg ist, wie viel die Fohlen dann brauchen, oder?
Mhm. Ja, das kommt wirklich darauf an, wenn man die absetzt. Also wenn Pferde sehr spät abgesetzt werden, haben die physiologisch einfach eine ganz andere Entwicklung durchgemacht. Und wenn Pferde sechsmonatig abgesetzt werden, ist der Verdauungstrakt noch nicht so weit entwickelt, weil das ist hormonell gesteuert, wie wenn sie jetzt mit 9 Monaten abgesetzt sind. Das heißt, diese Zeit zwischen 6 und 9 Monaten, also diese 3 Monate, würde der Verdauungstrakt im Endeffekt sich langsamer umstellen auf andere Nahrung. Ja, also die Laktase bildet sich ja langsam dann zurück, auch mit dem schwächer werdenden Milchfluss. Das Fohlen hat viel mehr Interesse an anderen Futtermitteln. Wenn das sehr früh passiert, dann haben wir also eine sehr, sehr rasante Entwicklung und der Verdauungstrakt muss relativ schnell ein Immunsystem bauen. Was es vorher eigentlich nicht gebraucht hätte. Und das zieht natürlich immens Kraft. Mhm. Also die Milchmenge im sechsten Monat, die das Fohlen noch nimmt, ist ja deutlich höher auch als die Milchmenge, die das jetzt mit 9 Monaten nimmt. Mhm. Und dementsprechend fehlt natürlich was, plus eben die nicht vorhandene Verdaulichkeit. Mhm. Das heißt, der Körper wird dann anfangen, ganz schnell diese Verdaulichkeit am Ende des Tages herzustellen. Das kann er auch, das ist ja auch wissenschaftlich sehr gut untersucht worden, wie das läuft. Und tatsächlich, wenn sie natürlich nichts bekämen, kann das durchaus sein, das ist aber auch nicht bei jeder Rasse so, aber bei den meisten oder bei vielen Rassen, wenn sie also gar nichts bekämen, dass sie dann doch auch erstmal in der Situation sind, dass der Körper sich entscheiden muss, baue ich den Verdauungstrakt jetzt zu Ende oder stecke ich jetzt die Energie ins Wachstum rein, ne, weil die Hauptwachstumsphase ist ja einfach noch nicht abgeschlossen und dementsprechend muss der Körper sich entscheiden. Mhm. In der Regel entscheidet er sich für die Ausreifung des Verdauungstraktes und nicht ins Wachstum. Mhm. Es ist ein bisschen weniger auffällig, wie gesagt, wenn man später absetzt, dann ist auch der Bedarf einfach, also der Bedarfs- oder dieser Mehrbedarf entsteht gar nicht erst, weil es eine weitere 3-monatige Reifung gegeben hat. Mhm. Und dann muss man eben ganz genau gucken, wenn die dann durch sind, mit dem Hauptwachstum, was ja im ersten Jahr im Endeffekt stattfindet, wie man dann weiter damit verfährt. Also wie viel Kraftfutter brauchen die dann tatsächlich? Die meisten brauchen kaum was, um groß zu werden. Es trifft also hauptsächlich eigentlich die Großrassen, die dann einen echten Mehrbedarf erzeugen, so Shire Horse und Clydesdale und so weiter, weil sie einfach diese unfassbare Beinlänge in sehr kurzer Zeit erreichen. Mhm. Bei den anderen brauchen wir es gar nicht so viel. Und da hat sich in den letzten Jahren auch, eine Entwicklung ergeben, die wir so ein bisschen, also aus der Wissenschaft auch so ein bisschen mit Argwohn betrachten. Wir sehen einfach sehr viele, sehr dicke Fohlen. Also Jungpferde, Fohlen, die sind einjährig, zweijährig, die sehen aus wie Preisbullen. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn die schon Adipositas entwickeln im juvenilen Alter im Endeffekt, dann kommt es zu Zellschäden im Wachstum. Dann kann es sein, dass die, sobald das Wachstum beendet ist, dass sie dann auffällig in der Muskulatur werden. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die sehen wir ganz, ganz krass bei den Iberern im Moment. Mhm. Da haben wir auch Sorge, also auch bei den Iberern, die aus Spanien kommen. Und auch im Warmblutbereich immens große Probleme. Die sind zweijährig dann und die sehen aus, als wären die M-fertig. Und wenn man die anfasst, merkt man, da ist nichts drunter, ist alles Fett. Und das ist richtig, richtig problematisch, dass die, weil das einfach die Reifung nicht beschleunigt, sondern eigentlich sogar die Reifung verlangsamt. Und das macht es schwierig.
Die werden ja belastet, ja. Die Gelenke viel stärker.
Ja. Ja, genau, weil die einfach viel zu schwer sind. Ne? Mhm. Und ich meine, die sehen auf den ersten Blick sehen die Bombe aus. Mhm. Auf den zweiten Blick oder aus einer Ernährersicht denke ich mir, aber da ist kein Muskel. Mhm. Da kann auch keiner sein bei einem Pferd in dem Alter. Mhm. Weil wir haben ja einen Unterschied zwischen Wachstum und Reifung. Mhm. Hauptwachstum im ersten Jahr, danach kommt ja nicht mehr so viel. Ich meine, da kommen ja ein paar Zentimeter, vielleicht 10, 20, je nachdem, wie groß das Pferd ist. Ja, aber die Hauptphase ist dann ja einfach durch. Und dann geht es ja an sich erstmal nur noch in die Masse und weniger in die Höhe. Also normalerweise ist ja nicht mehr so viel, da kommt ja nicht mehr so viel. Hat ja eine Idee, wo die Reise dann hingehen wird. Aber wenn das Pferd dann hochgemästet wird, dann wachsen die natürlich exorbitant in die Höhe. Mhm. Das heißt, die werden viel größer, wenn die gemästet werden. Und dann eben die Gelenke kommen dann nicht hinterher. Mhm. Und das ist was sehen wir, also auch, wie gesagt, wir sehen es in verschiedenen Zuchten ganz massiv, dass die Pferde sehr groß gefüttert werden, sehr hoch gefüttert werden, sehen Gelenke, das Gewicht nicht tragen können und auch gar nicht hinterherkommen. Weil die brauchen ja Reifungszeit, so ein Knorpel braucht elend lange Reifungszeit. Mhm. Und wenn da von Anfang an zu viel Höhenwachstum kommt, dann haben wir Streckung und Belastung auf diesen Gelenken, gerade auf den Vorderfußwurzelgelenken und auf dem Sprunggelenk. Das sehen wir das als allererstes. Mhm. Dann haben die so riesen Gelenke und ich habe da Bestände gesehen, noch Warmblutbestände, wo die Fohlen wahnsinnig groß waren. Die waren noch Saugfohlen, die waren irre groß, unglaublich mächtig, super fett und die hatten dicke, dicke Gelenke. Und das wird sich natürlich auswachsen. Das heißt, die werden dann irgendwann nicht mehr so auffällig geschwollen sein oder auch dick sein, aber geschädigt sind die trotzdem.
Mhm. Ja, das ist natürlich schade. Das Pendant, ich meine, das müssen wir uns nichts vormachen, ist eine Industrie. Mhm. Die sehen toll aus, ne? Das gerade mit den jungen Pferden, dann sind die schon aus. Gerade bei unseren Quartern, das ist in den USA ja ganz extrem.
Ja.
In Amerika haben die ja zum Teil keinen Winter, genauso wie in Spanien. Deswegen wachsen die gefühlt ja auch nonstop durch. Mhm. Unsere haben ja im Winter schon so ein bisschen eine Wachstumspause, weil sie einfach mehr Energie fürs Wärmen brauchen.
Genau.
Und bei uns gehen die Fohlen dann auch auf die Weide und bekommen gar keinen. Wir drosseln das dann auch wieder runter. Dann haben die Gras, viel Bewegung, Mineralien.
Ja.
Alles, was wir brauchen.
Ja.
Ich sage immer, alles, was extrem unnatürlich ist, ist ungesund. Kein Futter, so viel zu viel Futter. Ne?
Genau.
Ja, weil man kennt natürlich auch, es gibt ja auch die Züchter, die sagen, die müssen hochhungern. Das ist natürlich das andere Extrem. Ne?
Ja, ja, ja. Und das darf halt auch nicht sein. Also sie sollten schon kantig sein, die dürfen auch kantig sein und ein bisschen schlaksig, aber sie dürfen halt auch nicht dünn sein. Ne?
Definierst du dünn?
Also generell, wenn man ein paar Rippen sehen, ist das überhaupt nicht schlimm beim Pferd, also auch beim adulten Pferd überhaupt nicht schlimm. Ich möchte bei jedem Pferd Rippen sehen in der Bewegung, vor allem in der lateralen Streckung möchte ich die Rippen sehen bei allen Pferden, egal wie die bemuskelt sind oder wie alt oder was auch immer. Aber wenn das Pferd natürlich schlecht dabei aussieht, wenn die Haut sich über die Rippen spannt, über ein Maß hinaus, ist es in der Regel zu wenig. Ausgenommen sind da allerdings Rassen wie der Achaltekiner zum Beispiel. Da sehen wir auch die Rippen in Ruhe am besten, weil die einfach anders sind. Die dürfen nicht fett werden. Und also in der Bewegung möchte ich immer Rippen sehen und dann ist natürlich der allgemeine Zustand wichtig. Wenn ich gerade mit Jungpferden oder Jungpferdebestände betreue oder berate, dann gucke ich auch mal, wie ist der allgemeine Zustand. Dass sie mal kurzzeitig ein bisschen struppig sind, ist normal, physiologisch. Aber sie sollten natürlich agil sein, fidel, froh, happy, nicht lethargisch, außer sie machen gerade einen echten Wachstumsschub. Also das ist wie mit Teenagern, die dann 3 Tage nichts essen und dann ein bisschen müde werden und dann 1 Kilo Nudeln mit Ketchup. Aber ansonsten möchte ich vor allem ein vitales Jungpferd sehen, was vernünftig mit durch die Fellwechsel kommt, was zwischendurch, wie gesagt, mal aussehen darf wie eine Klobürste, aber halt nur zwischendurch mal. Und wenn die halt gerade in den Wachstumsschüben, wenn die dann zwischendurch mal ein bisschen Masse verlieren, finde ich das okay. Aber allgemein müssen sie einfach gut aussehen. Aber gut heißt dann in dem Moment eben nicht rund, sondern altersentsprechend kantig oder schlaksig. Nennen wir es mal schlaksig. Ich glaube, das trifft es eher.
Ja, es ist gerade so die Jahreszeit. Ne, wir haben Mitte April. Es hat nicht geregnet, bei euch glaube ich auch nicht.
Nee.
Die Weiden sind leer. Normalerweise wären unsere Jungen jetzt schon draußen. Aber sind sie leider nicht. Und deswegen ist das gerade so, die sind gerade alle minimal rippig, weil der Winter war dann lang, in Anführungszeichen, dickes Gras.
Ja.
Und das ist jetzt, sie brauchen jetzt dickes Gras und dann sehen sie auch in 3 Monaten gleich wieder ganz anders
aus. Und das ist auch gar nicht schlimm. Also die Leute haben immer so Angst, dass wenn das Pferd mal zwischendurch nicht so rund und proper ist, wie sie es gerne sich vorstellen, dass das dann todkrank wäre. Nee, also gerade Untergewicht übrigens ist für Pferde ein physiologisch normaler Zustand zwischendurch mal. Das ist für den Körper überhaupt kein Ding. Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist alles nur Masse, die kommt auch wieder zurück. Normalerweise, außer es wird massiv abgemagert, Body Condition Score 2 und kaum noch stehfähig. Aber das sind ja eher Tierschutzfälle. Aber im Normalbereich, wenn die mal kurz was dünn sind, für den Stoffwechsel kein Ding. Fettleibigkeit ist für den Stoffwechsel viel gefährlicher.
Was sagst du zu dieser Hungerrinne an der Hinterhand?
Die Frage ist halt, gibt es die überhaupt in dieser Form? Ne? Also was haben wir denn da für eine Hungerrinne? Also was wir schon mal haben, ist, dass der Dick- oder der Blinddarm halt dann mal nicht so gefüllt ist, was so eine Rinne dann macht, also wenn das überhaupt eine ist. Aber das kann auch temporär so sein. Ja, dann kann es auch einfach mal sein, je nachdem, was das für ein Pferd ist und wie das Exterieur ist, dass schlicht das Organgewicht runterzieht und dass dann so eine Struktur entsteht, wo das komisch aussieht. Das liegt aber eher am Trainingszustand, hat mit dem Hunger nicht unbedingt was zu tun. Und dass wir uns eben nicht dran, also dass das vielen nicht bewusst ist, wie die Muskulatur da läuft. Und dass es eben auch eine angespannte Bauchmuskulatur sein kann und die hat nicht unbedingt immer was mit dem Fütterungszustand zu tun. Die kann ja auch angespannt sein, wenn das Pferd Rückenschmerzen hat oder sonstiges. Die kann aber auch einfach mal so angespannt sein, weil gerade Vollmond ist. Also das muss man immer gucken, ob das Pferd fit ist. Aber ansonsten bin ich bei sowas immer relativ entspannt und würde das über einen längeren Zeitraum mir angucken. Ja, klar, wenn das Pferd krampft oder wenn das Pferd wirklich nicht gut aussieht oder wenn das Pferd deutlich Hunger hat, dann brauchen wir da nicht drüber reden. Mhm. Aber wir müssen immer gucken, was ist das für eine, also warum zieht das Pferd oder warum sieht der Bauch so aus, wie er aussieht.
Mhm. Ja. Aber generell, jetzt gerade sind wir ja in der Fellwechselphase, ich finde, da merkt man schon gerade bei den Jungen, dass da was los ist. Ne? Also da bauen die eher so ein bisschen ab, weil das schon wirklich mehr Energie kostet, wie Menschen, glaube ich, denken, oder?
Ja, zumal jetzt, je nachdem wie alt die sind, ist das jetzt der erste Fellwechsel. Das heißt, da muss jetzt erstmal ein Teil von den haarbildenden Zellen überhaupt erst angeworfen werden. Die haben sich jetzt erst entwickelt. Erst haben wir, als allererstes haben wir erstmal so ein Fohlenfell und Pferde haben ja unterschiedliche Arten von Haar im Deckhaar. Also das Deckhaar besteht aus unterschiedlichen Haararten und wir haben immer eine Wachstums- und eine Ruhephase. Und da kann es einfach sein, dass ein Teil der Haare jetzt überhaupt erstmal in eine echte Wachstumsphase geht. Und das ist schon anstrengend beim ersten Mal. Der zweite wird dann deutlich entspannter. Und in der Natur hätten wir ja jetzt die Situation gehabt, dass die Fohlen jetzt erst abgesetzt würden, weil das neue Fohlen quasi kurz vor der Geburt steht. Und dann schlagen die Stuten wirklich final dann die Fohlen ab, beziehungsweise sie haben sich selbst längst entfernt. Dementsprechend war die Nahrungszufuhr einfach noch eine andere und der erste ist immer ein bisschen anstrengend. Die sind jetzt auch aufgrund ihres noch nicht ausgeprägten Immunsystems anfälliger für Pilze und Haarlinge. Mhm. Also der erste Fellwechsel ist immer anstrengend. Danach wird's besser. Das heißt, es wird dann jetzt von Fellwechsel zu Fellwechsel normaler. Das liegt eben unter anderem am Östrogenspiegel, der sich jetzt so Stück für Stück manifestiert, also bei Hengst und bei Stute, weil der Fellwechsel einfach, wir haben ja verschiedene Hormone, die das Ganze steuern, das Melatonin, Prolaktin und Östrogen hauptsächlich, gibt noch ein paar andere, aber das sind die dominantesten und jetzt mit der Reifung des Fohlens, also die müssen halt jetzt auch in den Sexualhormonen erstmal reifen, ich meine, die rosten natürlich noch nicht und die Hengste wissen auch noch nicht, dass sie welche sind, aber das reift jetzt alles und da hängt der Fellwechsel dran. Mhm. Das heißt, der ist ganz, ganz stark abhängig davon. Und dann wachsen die natürlich. Ne? Die Melatonin geht runter, die Tageslicht werden länger und dann wachsen die jetzt. Und dann beides zusammen ist anstrengend.
Was sagst du zum frühen Kastrieren?
Ach, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also ich bin da sehr zweigeteilt tatsächlich. Ich habe bei beidem Gutes und Schlechtes gesehen. Und jetzt als Maultierbesitzer Sicht denke ich mir immer, so je früher, desto besser. weil die halt so unglaublich viel Testosteron kriegen. Die werden echt gefährlich sonst, die meisten Maultierhengste. Und bei Pferden ist es wirklich, wirklich abhängig vom Typ und von der Entwicklung des Pferdes. Mhm. Also ich habe später und ich habe früh Kastrate gesehen, die absolut top waren. Und ich habe beides gesehen, wo ich denke, so, das war vielleicht nicht so gut. Mhm. Und ich glaube, solche Sachen sollten immer dem Züchter oder auch dem Tierarzt überlassen werden, weil der einfach auch im Zweifel die Tiere drumherum kennt. Mhm. Also ich glaube, dass einfach für manche Pferde es ganz gut ist, wenn die erstmal in volle, also wenn die Sexualhormone sich komplett entwickeln können. Und dass den Tieren das sehr, sehr gut tut. Ich kenne allerdings auch Pferde, wie gesagt, denen hat eine Frühkastration sehr gut getan. Okay. Woran das liegt, ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt. Das ist nicht ganz mein Thema auch.
Nee. Aber ist natürlich auch, wir machen es früh bei denen, wo wir wissen, sollen keine Hengste, weil die Welt hat genug Hengste. Die meisten Hengste haben kein artgerechtes Leben. Deswegen sind wir immer pro Kastrieren. Selbst meine Mutter immer sagt immer, du brauchst einen guten Hengst, um einen guten Wallach zu haben.
Ja, fraglos, hat sie sehr viel Recht.
Ich meine, Fakt ist natürlich, wenn du die früh kastrierst, brauchen die weniger Energie für den Hormonaushalt und können theoretisch mehr in Wachstum stecken, oder?
Genau. Ja, die werden noch größer dann. Die Frühkastrate werden in der Regel größer als die Spätkastrate, aber wenn die natürlich sehr, sehr filigran vielleicht sind, obwohl sie das nicht sein sollten, wenn Mutter und Vater einfach sehr, ich sag mal, kräftig sind und das Fohlen hat in irgendeiner Weise das Jungpferd eine Entwicklungsstörung, dann würde es wahrscheinlich Sinn machen, den Ticken länger Hengst zu lassen, in der Hoffnung, dass sie das nachholen. Mhm. Wobei man dann eben auch die Großelterngeneration mal ganz genau angucken muss, nicht, dass sich da irgendwie die Oma durchsetzt oder sowas. Ne? Kann ja auch sein. Wobei das ja bei Quartern nicht so, also gerade in der Zucht haben wir ja solche Spirenzchen eher selten.
Ja, die sind schon eher alle ziemlich kompakt für ihr
Ja,
Alter. Ne?
naja.
Obwohl auch ja da, ich habe ja auch hier einen Quarter am Hof, der ist 1,65 und sieht aus wie ein Vollblut, ne? Ist auch
Ja.
Vollblut drin. Also die
Ja,
Hunter-Typen sind
genau.
schon auch ganz andere Wachstum
Ja.
von den Jahren wie ein kleiner
Ja.
Rainer, ne?
Absolut, ja.
Aber würdest du generell den Leuten raten mit Jungpferden, wo du merkst, die sind immer eher so ein bisschen zu wenig im Fellwechsel, die immer ein bisschen zusätzlich zu unterstützen?
Ja, wenn die was brauchen, also wenn ich sehe, okay, das reicht jetzt nicht und das Fohlen oder das Jungpferd sieht nicht gut aus und der ist ein bisschen hinten dran, dann würde ich die auf jeden Fall beisetzen, also würde ich denen was beisetzen und dann gucken, wo die Reise dahin geht, und einfach zu schauen, okay, hat er sich, ja, wie er hinterherkommt, ne, im Zweifel, oder wenn der Bestand halt auch mal ein bisschen müde ist oder ähnliches, das kann tausend Gründe haben. Und dann würde ich denen ein bisschen was beisetzen.
Ja, sehr gut. Dann machen wir mal weiter. Wir machen so ein bisschen einfach an unseren Beispielen weiter. Und zwar haben wir jetzt gerade, reiten wir die Dreijährigen an, weil die eigentlich Ende des Monats wieder in die Sommerweide gehen, den ganzen Sommer, und dann nicht geritten werden. Die stehen gerade auf dem Berg im Offenstall. Die werden jetzt alle drei oder sind schon drei. Die reiten mal kurz Schritt, Trab, Geländehalle, Reitplatz an. Wirklich mit wenig Zügelkontakt, kurze Einheiten, nur vorwärts. Sie müssen nicht balanciert werden. Reitergewicht gewöhnen, also Gewöhnungsphase, das war kein Training.
Gewöhnungsphase, ja.
Genau. Und wie würdest du solche Pferde dann füttern? Also sie sind auch noch im Wachstum, darf man auch bei Westernpferden nicht vergessen. Ich sage immer,
Ja.
die gehen 3, 4 bis nach oben und dann 5, 6 in die Breite. Ne?
Ja,
Heißt
genau.
ja auch, die sind so früh fertig, aber sind sie denn echt auch nicht, finde
Nee,
ich.
nee. Eben, die haben die gleiche Reifungsphase wie alle anderen auch. Tatsächlich brauchen die eigentlich gar nicht so viel mehr. Das Einzige, was ich eben immer vermeiden würde bei solchen Pferden, ist, dass ein ernährungsbedingter Muskelkater entsteht. Das heißt, die brauchen, also man macht ja kaum was mit denen. Das ist auch körperlich kaum anstrengend. Das sind halt Muskelpartien, die da jetzt angesprochen werden, die sie vorher nicht benutzt haben in dieser Form. Und die Bewegungsmuster sind anders und das ist sicherlich auch mit dem Gleichgewicht und die Kernmuskulatur, die dann da angesprochen wird. Die muss sicherlich etwas härter arbeiten, aber solange die vernünftig ernährt sind, brauchen die tatsächlich gar nicht so viel. Was natürlich nicht heißt, dass sie im Zweifelsfall nichts kriegen sollten. Das heißt, je nach Wachstumsphase müssen die und je nach Art des Pferdes müssen wir eben überlegen, kommen die ohne Kraftfutter zurande, ja oder nein? Und es gibt eben auch Pferde, die ohne Kraftfutter nicht gut sind. Und das sehen wir also in vielen Rassen, dass sie dann durchaus von etwas profitieren und dadurch, dass sie halt dann auch reinkommen und nicht mehr unbedingt so viel Wiese haben, wie sie vielleicht vorher hatten, ne, ist gerade auch eine Vitaminzufuhr gar nicht so blöd. Also generell brauchen Pferde ja eine Vitaminzufuhr, wenn die weniger als 6 Stunden auf die Wiese gehen. Und bei solchen Pferden kann es eben durchaus Sinn machen, dass sie ein bisschen was beikriegen. Und dann ist natürlich die Frage immer, was genau brauchen wir denn da und wie viel? Nun ganz häufig reden wir da über wirklich Kleinstmengen an Getreide und Mineralfutter, was vitaminisiert ist und fertig. Weil mehr ist es eigentlich nicht. Schwierig wird es dann, wenn eben nicht so gewöhnt wird, wie ihr das jetzt macht, sondern Worst Case ist, das Pferd ist jetzt dreijährig, hat 3 Jahre auf der Wiese rumgedümpelt, jetzt das kennt nichts, kommt jetzt rein, zack, zack, anlongieren, 2 Wochen später erster Reiter drauf, direkt erstmal 3/4 Stunde unterm Reiter an der Longe. Irgendwie, ja, und dann, wenn es geht, in 3 Monaten M-Dressur. Und das ist natürlich Worst Case für so einen jungen Körper. Und da muss man auch wirklich gegensteuern. Und abgesehen davon, dass ich davon nichts halte, das ist aber meine persönliche Meinung. Ich halte das für Unsinn, sowas zu tun. Aber wenn sowas halt gemacht wird, ja, und das also auch dann, dass es also keine Gewöhnung ist, sondern dass es direkt ein Training wird, dann wird es aufwendig.
Also wir machen das immer so, die kennen auch zum Teil keine Box, also nicht richtig viel, deswegen kommen die immer nach dem Training in die Box, kriegen noch eine Scheppe Kraftfutter, wir füttern
Ja.
Pellets und ein Händchen Mineral und gut is it, ne? Manche halt auch zwei Scheppen und manche auch noch was anderes. Was ist denn für dich eine normale Kraftfutterration oder Ernährung? Was sollte für dich in einem guten Kraftfutter drin sein? Fangen wir mal so
Also,
an.
ein Kraftfutter wird immer nur dann eingesetzt, wenn die Raufutterration, also Rau- und Saftfutterration, den Bedarf nicht deckt. Und jetzt ist immer die Frage, was ist drin? Im Heu oder auch im Gras, das heißt, was habe ich da für Böden, was habe ich generell da für einen Aufwuchs stehen oder eben was ist an Mengen Spuren, oder Quatsch, an Energie und Eiweiß in meinem Heu. Und darauf baue ich den Rest auf. Das heißt, sobald ich eine Idee habe, wie sieht denn eigentlich so hier geologisch und erntetechnisch mein Raufutter aus, also wie viel Energie und Eiweiß hat das in diesem Jahr oder eben wenn die Pferde auf die Weide gehen, was habe ich da für einen Boden drunter? und wie viel Stickstoff habe ich da zum Beispiel drin, wie sieht der Aufwuchs aus, ist das richtig satt oder ist das halt nicht so dolle, weil kein Regen da war und so weiter und so fort. Und danach würde ich es im Endeffekt aussuchen. Das heißt, es gibt kein schlechtes und kein gutes Kraftfutter, es gibt nur das Schlechte und das Beste zur falschen Zeit. Mhm. Und grundsätzlich kommt man mit Hafer in der Regel sehr, sehr weit. Solange die Pferde Zähne haben, ja, wenn die natürlich keine Zähne mehr haben, muss man sich das ein bisschen genauer angucken. Aber man macht eben auch mit Pellets nicht unbedingt was verkehrt. Mhm. Das ist also eben die Frage, was ist da drin und deckt das das Defizit? Und wenn das Defizit deckt, und eben vielleicht das extra für die Arbeit gibt, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Mhm. Und dann ist es eben immer die Frage der Machbarkeit. Das ist das Nächste. Ihr habt jetzt einen Großbetrieb, aber haben wir jetzt zum Beispiel einen Privatbesitzer mit einem Pferd. Ja, da kann ich dem natürlich Futterpläne bauen bis zum St. Nimmerleinstag. Aber wenn er das zeitlich und finanziell gar nicht stemmen kann, ist dieser Futterplan nichts wert. Mhm. Ja, also es hat auf jeden Fall auch eine privatbetriebswirtschaftliche Komponente, auch für Privathalter. Für Großbetriebe hat es eine betriebswirtschaftliche Komponente. Was fütter ich denn da und wie viel? Mhm. Ja, und ein gutes Maß jetzt für Privatbesitzer ist immer, wenn das Pferd zu dick ist, habe ich Futter verschwendet. Mhm. Das ist einfach. Habe ich zu viel gefüttert. Nein, aber Spaß beiseite. Eine gute Ration ergibt sich aus A, der Maßgabe, dass sie das Defizit deckt, was da ist. Keine toxischen Grenzen überschreitet natürlich. Ja, und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, was ich finden kann. Mhm. Und natürlich eben auch machbar ist, also betriebswirtschaftlich zeitlich machbar ist. Und das ist eigentlich das Allerbeste. Das Pferd kriegt alles, was es braucht, ohne großes Shishi drumherum. Mhm. Und das sehen wir eben halt in den Ställen bei den Privatpferdebesitzerinnen wirklich Land auf, Land ab. Das ist egal, wo wir hingucken. Wir kommen in die Ställe und es wird unglaublich viel Zeug gefüttert und ganz viel davon ist einfach nicht notwendig. Weil das Grundbedürfnis des Pferdes vielleicht schon längst gedeckt ist oder selbst mit diesen Spirenzien das Grundbedürfnis gar nicht gedeckt wird.
Was ja wirklich essentiell ist, wir haben es im Sommer die Mineralfutterleckschalen und dann haben Mineralfutter. Aber ein gut genährtes Pferd, was wirklich Freizeitsegment dreimal die Woche läuft und viel draußen ist, braucht ja eigentlich gar kein Kraftfutter, oder?
Nee, ganz wenig. Ganz selten. Also vielleicht euer Hunter Quarter, ja. Wenn der jetzt dann auch noch, also der hochbeinige Lange, wenn der jetzt natürlich auch noch arbeiten muss, dann wahrscheinlich, aber selbst der, wenn er nur dreimal die Woche so ein bisschen pullala durch die Gegend geschaukelt wird, selbst der wird wahrscheinlich nicht so viel brauchen. Also es ist ganz selten, dass wir Pferde haben, also es kommt vor, dass wir Pferde haben, die trotz 24/7 Weide Kraftfutter brauchen. Auch die, also wenn die alt werden, ist es ganz anderer Schnack, aber selbst die, wenn die nicht alt sind. Es gibt Rassen, die so gezüchtet und überzüchtet sind, dass sie ohne große Kraftfuttergabe nicht mehr lebensfähig sind. Mhm. Da muss man sich aber generell überlegen, ob das ethisch überhaupt vertreten ist, sowas zu züchten.
Ja, das stimmt. Dann noch die Sache, was ist dein Thema zu Öl? Da habe ich damals in der Schule gelernt, dass es gut für die Verdauung ist.
Ja. Also für die Verdauung weiß ich jetzt nicht unbedingt, das denke ich eher nicht, aber Öl ist ein Kraftfutterlieferant, also ein Kraftlieferant. Öl ist verwertbar. Pferde nehmen ja durch so Heu und Gras. Also wenn die jetzt ad libitum Gras haben auf der Wiese jetzt, dann nehmen die bis zu, also es ist ein bisschen abhängig, wo die Wiese ist, aber bis zu 200, 250 Milliliter Öl am Tag auf, durch Grasöl quasi. Das verstoffwechseln die einfach weg. Und darüber hinaus kann das Pferd eben auch noch weitere Ölmengen verstoffwechseln, auch sehr effektiv. Was Pferde nicht können, sind auf einmal gefütterte große Ölmengen. Aber sie brauchen es nicht unbedingt. Also es wird immer noch gelehrt, auch wahrscheinlich hast du es daher, dass sie das brauchen, auch um Beta-Carotin aus dem oder Vitamin A aus dem Futter zu lösen. Das brauchen sie tatsächlich nicht, sondern das kam einfach aus einer Zeit und Notwendigkeit, wo Pferde nicht so viel auf der Wiese standen wie heute. Da war das korrekt, aber heutzutage brauchen wir es an sich nicht. Schaden tut es nicht. Natürlich, es ist ein Energielieferant, so ein Liter Öl hat 40 Megajoule, 39, also rund 40 Megajoule. Also tatsächlich darf man natürlich keinen Liter Öl füttern, ne? Das ist jetzt nicht die Message, sondern es bringt einfach in sehr wenig Menge sehr viel Power. Und da muss, also klar, wenn ich jetzt ein uraltes Pferd da stehen habe, das eh sehr, sehr dünn wird und was nur noch Heukopf fressen kann, kann ich mit Öl sehr viel Gutes tun.
Also braucht man das mehr, wenn umso weniger Gras das Pferd, umso mehr ja. braucht man Öl, kann man sagen.
Umso eher würde ich dann sagen, ja, gibt man noch eine kleine Menge Öl dazu. Ne? Muss natürlich vernünftige Qualität haben, das Öl. Mhm. Aber dann können sie das auch vernünftig verstoffwechseln, obwohl sie keine Gallenblase haben.
Okay.
Aber Galle haben sie ja trotzdem.
Thema Reiskeimöl soll gut für die Muskulatur sein. Hast du das schon mal gehört?
Ja, klar. Also ganz lange stand Reiskeimöl auch deswegen auf der Dopingliste. Der Stoff, der da drin ist, Gamma-Urizanol, soll oder man ist davon ausgegangen, dass der Testosteronspiegel damit steigt und das Pferd damit eben mehr Muskulatur entwickelt. So funktioniert das aber nicht. Die DNA gibt die Muskelmenge vor. Sie werden dazu nicht mehr. Und man hat auch feststellen müssen, dass die Testosteronanstieg erst ab einer gewissen Menge Gamma-Rizanol wirklich nachweisbar ist, weswegen es ja nicht mehr auf der Dopingliste steht. Trotzdem kann man eben mit Gamma-Rizanol den Testosteronspiegel antriggern, wenn denn eben Gamma-Rizanol drin ist. Reiskeimöl ist ein Öl, was eben aus der Reisindustrie produziert wird und hat mal mehr, mal weniger Gamma-Rizanol. Gamma-Rizanol ist nämlich ein ganz bockiger Stoff, der einen ganz, ganz ätzenden Siedepunkt hat und der das Öl eben, wenn wir viel Gamma-Rizanol in der Öllösung haben, macht er das Öl so ein bisschen trüb. Daran kann man das auch ganz gut erkennen. Und wenn wir jetzt, also in dem Reiskeimöl, was wir heute so im Pferdemarkt in Deutschland kaufen können, ist eigentlich keins oder kaum noch was enthalten. In USA sieht das völlig anders aus.
Also man möchte das, man möchte es trüb.
Man möchte es trüb oder man möchte vor allem den Gamma-Rizanol-Gehalt auf der Flasche deklariert haben. Mhm. Aber ab einer gewissen Menge fällt man wieder ins Doping rein. Ja, und da würde eben den Testosteronspiegel anträgern. Die Frage ist, will man das? Ja, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, eine große Menge hätte das Potenzial, einen Hengst sehr hengstig werden zu lassen. Es hat übrigens keinen direkten Effekt auf die Spermaqualität, die hängt noch an was anderem dran. Oder es hat eben leider auch das Potenzial, einen Wallach sehr hengstig werden zu lassen. Mhm. Und bei Stuten hat es eben leider auch das Potenzial, dass sich die Rosse verschiebt.
Okay.
Also wenn wir wirklich ein hormondopingartige Effekt hätten, ist das nicht unbedingt das, was wir wollen.
Ja, okay.
Im Nebeneffekt könnte es dann etwas größere Muskulatur geben.
Okay, ja, sehr schön.
Also es ist schlechter Kosten-Nutzen,
ja, okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
Ja, dann machen wir da gleich weiter. Was ich persönlich, wenn ich auf Turniere fahre, gebe ich dem Pferd eine Woche vorher Magnesium und auch übers Turnier, weil ich denke, dass es Prävention für den Muskelkater ist und den Muskeln hilft. Wie ist deine Meinung zu Magnesium?
Tatsächlich, wenn das Pferd keinen Magnesiummangel hat, bringt das nichts. Das ist dann eher eine Frage, ja, das ist so ein bisschen wie ein Placebo bei Proxy. Was stimmt, ist, dass eine Turniersituation auch beim total entspannten Quarterhorse eine Sondersituation ist. Das ist anstrengend. Ich meine, klar, es ist was anderes als, also gerade im Western-Turniersport funktioniert das ja alles ganz anders. Wenn wir da, also wir fahren dahin, ist cool, wir bauen einen Paddock auf, ist alles easy peasy, dann reiten wir unsere Prüfungen, es ist einfach nett, und die Pferde gehen in eine Turnierbox je nach Pferd, ne, und nach Turnier. Aber die sind ja zumindest augenscheinlich erstmal easy. Aber was wir unterschätzen, wir fahren da erstmal 2 bis 6 Stunden mit dem Hänger hin.
Mhm.
So, das Pferd hat auf dem Hänger einen 70er Puls, weil es anstrengend ist, Hänger zu fahren, egal was das für ein Hänger ist.
Mhm.
Querlader, Schräglader, was auch immer, ja, oder gerade Lader ist anstrengend, körperlich. Das heißt, Kernmuskulatur wird angesprochen. So, dann ist es natürlich trotzdem, auch wenn das Pferd nicht so viel Display hat und super gut ausgebildet und das auch kennt, ist es trotzdem woanders.
Mhm.
Ja, das Trara, da ist Musik, es wird gejubelt und gepfiffen und das Pferd macht seine Arbeit und natürlich und dann schläft das da auf dem Paddock oder in der Box niemals so gut wie zu Hause. Es ist auch weit weg von seinen Kumpels, das heißt, die soziale Interaktion fehlt. Wir haben einfach was anderes. Und der Dauerpuls, kann man mal messen, auf so einem Turnier, selbst bei einem sehr entspannten Pferd, ist höher als zu Hause. Also wir haben einen dauerhöheren Bedarf. Ne? Die Prüfungen selber sind das kleinste Problem. Die brauchen das dann nicht. Aber wo man schon drauf gucken sollte, und die Idee ist auch gut, mehr zu füttern, ich würde es tatsächlich mehr füttern. Ich würde das Mineralfutter einen Ticken hochfahren, das Kraftfutter ein bisschen höher fahren, mit Betonung auf ein bisschen, dass eben das Pferd auch in dieser Belastung weniger Masse verliert. Und das sehen wir natürlich bei einem Quarter jetzt nicht so schnell wie bei anderen Rassen. Aber je nachdem, wie aufgeregt das Tier auch ist, reden wir jetzt zu Hause von einem Tagesbedarf von 50, 60, 70 Megajoule. die das Pferd so hat in seinem normalen Umfeld, auf ein Turnier mit Prüfung, die ja nicht so mega anstrengend ist tatsächlich. Das ist ein kurzer Zeitraum, ja, oder Prüfungen, reden wir da von einem Tagesbedarf von 100, 120 Megajoule.
Also das Doppelte gefühlt.
Ja. Durch das Pferd schläft woanders, das Pferd ist anderen Reizen ausgesetzt und das heißt, ich würde die Fütterung auch etwas höher gestalten über den Turniert oder über die Turniertage, sind ja Wochenenden in der Regel, und dann auch eben danach, 2-3 Tage.
Und auch noch kleiner Tipp, vor allem abends, natürlich nicht morgens, ja, dass sie mehr fressen, voller sind, ja, und dann die Prüfung laufen müssen.
Ja, sondern abends.
Halt 3-4 Mal auf, ja, kleine Portionen, ja, verteilt, ne? Ja. Das ist ja wieder bei dem kleinen,
ja. Ja. Da sind wir auch in der Frage der Unterzuckerung. Man sieht es beim Quarter nicht so häufig, aber es kommt vor. Man sagt ja im Rheinland immer, nach Mörd kommt Blöd, ne? Mhm. Und tatsächlich ist es, also wenn Pferde unterzuckern, geht der Adrenalinspiegel hoch und dann rasten die völlig aus. Und dann kann es sein, wenn die nicht ausreichend Kohlenhydrate gekriegt haben, dass die in den Prüfungen auffällig werden. Mhm. Und dass sie total easy sind, auch noch beim Abreiten, aber durch diese Mehrbelastung, die ja so permanent da ist, und durch ein bisschen Aufregung und so, dass sie dann in der Prüfung nicht mehr funktionieren und dass sie auch wirklich kopflos werden. Und wenn ich so ein Pferd sehe und das eigentlich jetzt nicht dem Alter geschuldet sein kann oder der mangelnden Erfahrung oder so oder den Nerven des Reiters, dass der sein Pferd radardoll macht, dann würde ich mal überlegen, ob es Sinn macht, über den Turniertag wirklich 4, 5, 6 kleine Rationen Kraftfutter zu füttern, um zu schauen, ob das Pferd damit ruhiger ist. Man nennt das auch das Energieparadox, weil eben mehr Energie zugeführt wird und das Pferd sich davon aber beruhigt.
Mhm. Dann mein Lieblingsfutter auf dem Turnier ist, also meine Pferde, je nach Kunden, bekommen auch Möhren. Und tatsächlich, ganz natürlicher Lieferant, wir kennen es von den Triathleten, ist doch eine Banane, ist doch was Gutes, wenn die Pferde das gerne mögen, oder?
Klar, warum denn nicht? Sagen wir es nicht übertreibt, sondern es bei einer Banane bleibt. Nun ist natürlich der Kalium- und Magnesiumanteil, wie man immer so schön sagt, bei der Banane auf ein 500-Kilo-Tier gemessen, eher übersichtlich, ne? Aber Schaden tut's nicht. Und also ich würde das auch
die Leckerlis
machen.
Rein. Also ich war viel in den USA und dann geben die denen so komische Leckerlis und gleich Gas und Gas hinterher. Also so Pfefferminzbonbons, ganz furchtbar.
Ja, ja.
Einfach eine Möhre und eine Banane.
Ja, also, genau.
Das ist echt.
Bolos. Machen die in England auch.
Dann noch, wir waren ja schon vorhin bei Stuten und Hormonen. Da sucht ja, glaube ich, jeder das Heilmittel für rostige Stuten am Turnier. Was sagst du zum Mönchspfeffer? Weil ich kenne mich damit gar nicht aus.
Also grundsätzlich ist es halt Bad Luck, wenn wir eine Stute haben und die fängt dann an zu rossen. Die machen das zum Teil zur Abwehr. Kann natürlich auch sein, dass wir mit der rostigen Stute schon zum Turnier gefahren sind. Aber da müssen wir ganz ehrlich mit leben. Also wenn die Stute natürlich sehr, sehr stark in eine Notrosse geht, dann ist es meistens ein Effekt der Angst, also das von einem Angstgefühl. Das ist etwas, was dann über den Hypothalamus tatsächlich gesteuert wird. Da haben wir keinen Einfluss draus. Also wenn da Angst mit am Start ist, dann kann sich die Rosse verstärken. Der Mönchspfeffer selber hat leider nicht so den Effekt, wie der gerne beworben wird. Er muss ja monatelang gefüttert werden für einen eher geringen Effekt. Okay. Ne? Und dann gucke ich mir eher die Stute an, wenn die wirklich Schmerzen und Stress mit der Rosse hat, würde ich mir die nochmal hormonell ganz genau angucken, ob das alles in Ordnung ist mit den Eierstöcken und so weiter. Und schauen, dass es also, das ist ähnlich wie mit uns Frauen, ganz ehrlich, wenn wir alle paar Wochen uns einfach nicht gut fühlen, gibt's ja Abstufung von, wir fühlen uns nicht gut und wir wälzen uns in Agonie auf der Couch herum mit großen Krämpfen und das muss angeguckt werden, wenn das so aussieht. Okay. Bei der Stute natürlich, bei Frauen auch, also fraglos. Aber wenn wir ansonsten müssen wir so ein bisschen mit der Rosse einfach leben, ne, weil sie gehört zum natürlichen Zyklus einer Stute mit dazu. Man kann sie natürlich, und da halte ich wenig von, sie medikamentös einstellen. Aber an sich ist es leider etwas, das ist halt so.
Reitet Wallache.
Ja, reitet Wallache, genau. Und lebt auch damit. Es gehört halt dazu. Ne? Und wir wissen das ja selber bei uns, wenn wir ehrlich sind, dass wir uns einfach in diesen Tagen vielleicht auch nicht immer gut fühlen. Und da müssen wir dann auch leider bei der Stute mitleben. Auch die hat ein Anrecht auf nicht gut fühlen.
Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir noch kurz. Ich war viel in den USA und auch mein Vater in Spanien. Ist Futter ja auch sehr rar in Spanien. Mhm. Der hat zum Teil auch Luzerneballen. Was ist denn deine Meinung zu Luzerne? Das ist ja im Endeffekt ein Rauffutter, aber mit dem Eiweiß- und Energiegehalt eines Kraftfutters, oder?
Ja, eben. Also der Grund, warum wir in den USA und auch in Spanien so viel Luzerne sehen, ist einfach der mangelnde Regen. Luzerne ist ja eine Leguminose, wächst unter Tage und ist nicht so wasserabhängig. Deswegen sehen wir die da so häufig. Die wird auch für uns interessant. In Deutschland mit dem Klimawandel, ich warne nur davor, sie auf den Wiesen zu säen, weil frische Luzerne macht bei Pferden unglaublich Blähungen. Wir haben natürlich sehr viel Calcium in dieser Pflanze. Das ist sicherlich die Limitation auch, dass die Calciumwerte zu hoch werden, wir dann Harngries kriegen. An sich arbeite ich ganz viel mit Luzerne. Tatsächlich in der Pferdeernährung, weil sie eben so ein schöner Eiweißlieferant ist. Sie bringt da richtig Eiweiß, je nachdem, was für eine Sorte ist, nicht allzu viel Zucker, aber eben viel Eiweiß. Man darf es halt in der Menge nicht übertreiben. Und wenn wir jetzt nach Spanien gucken, die füttern ja, wie gesagt, Luzerne, die füttern aber auch Furache. Das sehen wir ja hier so selten. Das ist eine Form, also für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Form von Weichstroh, quasi ein ganz spät gemähter Grünhafer oder Grüngerste oder Grünweizen. Und mit Ehrenanteile drin, und das ist so eine, also es ist kein richtiges Stroh, aber es ist halt auch kein Grünhafer, wie wir den hier kennen. Und in der Kombination haben wir dann wieder Rohfaserwerte, wie wir die auch erzeugen, wie hier mit normalem Heu. Das heißt, auch in solche Sachen kann man durchaus reindenken, auch im Klimawandel. Diese Kombination, die kann sehr gut funktionieren. Ganz ehrlich, die funktioniert auch in den USA, die funktioniert in Spanien und auch in Portugal ganz gut. Andere Länder, andere Sitten, beziehungsweise andere Länder, andere Ernte. Und auch damit kommen Pferde sehr gut zurecht. Und gerade sowas, dieses Stroh oder Luzerne-Strohmischung, die werden wir hier im Klimawandel oder mit dem Klimawandel mehr sehen.
Okay. Was ist deine Meinung zu guter Heulage? Also kein Silo, wie Kühe das bekommen, sondern gute Heulage?
Das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall. Also es gibt wissenschaftlich keinerlei Beleg, dass die eine gute Heulage in irgendeiner Weise ein Problem darstellt. Die ist sehr, sehr gut wissenschaftlich untersucht. Und es gibt ja viele Stimmen, die sagen, oh, damit tötet man das Pferd. Das Mikrobiom des Pferdes stirbt. Die Pferde sind ihr Leben lang gezeichnet. Nonsens ist das. Nonsens. Also eine gute Heulage ist ein gutes Futter. Und gerade, wir haben jetzt einfach keine Erntesicherheit mehr hier bei uns in Deutschland. Ja, ich meine, jetzt haben wir zeichnen auf, Mitte Frühjahr, es hat noch keinen Regen gegeben. Ja, die Wiesen sehen überall so aus, es ist nichts gewächst, nicht wirklich was wächst, wir brauchen dringend Regen. Und dann hatten wir letztes Jahr einen nicht enden wollenden Regen, wohl dem, der frühzeitig gemäht hat und eine gute Heulage gemacht hat. Weil die hatten alle keine Hustenprobleme dann. Natürlich gibt es Pferde, die nicht vertragen, die dürfen wir nicht ignorieren.
Das sieht man dann am Kotwasser. Also wir füttern auch Heulage, weil wir haben einfach 90 Pferde und können auch viel besser planen. Also beide Heu und Heulage.
Ja.
Aber auf den ersten Blick, wenn die gut ist, kannst du kaum den Unterschied erkennen.
Nein,
eben. Nicht so staubig tatsächlich.
Absolut.
Aber es gibt natürlich immer wieder ein paar Pferde, da hatten wir tatsächlich mehrere Pains, die so ein bisschen Kotwasser davon bekommen.
Ja, und es ist eben die Frage, über wie viel Kotwasser reden wir da? Also es gibt, wir haben wahrscheinlich Pferde mit Histaminintoleranz. Das ist wissenschaftlich nicht gut untersucht, aber wir schätzen einer von 100 ungefähr, der betroffen sein kann. In den Farbzuchten scheinen es mehr zu sein, wobei wir auch noch nicht genau wissen, warum. Es kann also auch ein Bias sein. Kann also sein, dass das Nonsens ist, was ich gerade erzähle, aber wir vermuten das. Wobei jetzt da gar nicht Paint, sondern vor allem der Epi angeguckt wurde bislang. Was nicht heißt, dass Epis krank sind. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Ne? Epis sind tolle Pferde. Aber diese Sensibilität kommt. Aber dann, wenn Pferde Histaminintoleranz haben, sieht man das sofort und unmittelbar. Das heißt, 30, 60 Minuten nach der Fütterung fangen die schon an mit Kotwasser und Durchfällen. Und solche schweren Fälle, die dürfen die dann auch nicht kriegen. Das wird auch nicht besser. Ne? Und ansonsten haben wir natürlich in der Heulage ein bisschen mehr Wasser als im Heu. Und dann kann es sein, dass das eine Wasserregulationsthematik ist, die dann da eigentlich ein bisschen Kotwasser hat. Ein bisschen Kotwasser bei Pferden halte ich auch für völlig unproblematisch. Ist kein Zeichen für eine Krankheit automatisiert. Hat auch überhaupt nichts mit der Darmflora zu tun. Mhm. Es gibt eine schöne Studie übrigens zur Darmflora für diejenigen, die Angst haben, dass die Heulage die Darmflora kaputt macht. Eine schöne chinesische Studie aus dem Jahr 2022, die gezeigt haben, dass die Darmflora von Pferden, die eine vernünftige Heulage bekommen haben, sehr, sehr variantenreich war. Mhm. Viel variantenreicher als bei Heu. Und was nicht heißt, dass Heu jetzt schlecht ist plötzlich, sondern dass wir eben uns nicht bang machen lassen sollten von Stimmen, die behaupten, dass die Darmflora zerstört würde. Im Gegenteil, die wird sehr, sehr variantenreich und das ist immer gut fürs Immunsystem tatsächlich und auch für die Produktion. Wir sollten nur darauf achten, dass Heulage zusammen mit einem zweiten Raufutter verfüttert wird. Stroh zum Beispiel, ja, oder Blätter und Hölzer oder Heu und Stroh. Heulage und Stroh, da kann man auch morgens Heu und abends Heulage füttern. Das ist gar kein Problem. Natürlich, wenn die schlecht ist, ist die schlecht. Klar, wenn ein Rehbein rausguckt oder die irgendwie pilzt, dann würde ich das nicht füttern oder die komisch riecht oder heiß wird.
Ja, aber wenn die fressen die Pferde es ja dann auch nicht, wenn richtig. Sie satt sind. Ne? Sind ja eigentlich selektive Fresser.
Richtig. Und natürlich, sowas wie Botulismus riechen wir nicht unbedingt, aber das ist eine Frage der Produktion. Ne? Und wenn ich da in der Produktion schon drauf achte, dass ich da keinen Rehkitz mit einmähe, dann geht das normalerweise ganz gut.
Ja, sehr schön. Ja, jetzt hatte ich, ach ja, Kotwasser hast du gesagt, der große Dermopsis-Pferd. Also Punkt 1, wenn ein bisschen Kotwasser ist, aber das Pferd gut aussieht, es ihm ganz normal geht, muss man nicht gleich in Panik verfallen, oder?
Nein, also Kotwasser ist sowieso erst wirklich anzugucken, entweder wenn es extrem ist, wirklich extrem, oder mehr als 6 Wochen besteht. Kotwasser ist normal bei Fällen von Transport, Turnier, Trainingswechsel, also irgendwas Besonderes, ja, größere Aufregung. Futterumstellung, weil wie gesagt Anweiden oder generell ein Futterwechsel. Kotwasser ist auch eben in der Rosse schon mal normal, ja. Da verändert sich eben auch die Verdauung. Kotwasser kann aber eben auch ein Zeichen für eine schwere Erkrankung sein und alles dazwischen. Das heißt, Kotwasser ist immer nur ein Symptom. Das ist keine alleinstehende Krankheit, sondern ein Symptom dafür, dass in der irgendwo was nicht stimmt. Das kann physisch sein oder psychisch, kann beides sein. Also auch Stress kann Kotwasser auslösen, auch dauerhafter Stress, Burnout, aber auch Bore-out. Genauso wie eben schwere Magenerkrankungen oder Darmerkrankungen, IBD, ja, das kann auch Kotwasser machen. Aber es muss halt nicht immer was Schlimmes sein. Kotwasser entsteht bei den agrarischen Rassen ganz häufig durch mangelnde Bewegung. Dass die Pferde zu wenig bewegt werden, der Körper weiß nicht, wohin mit dem Wasser. Das kann eben auch sein. Kotwasser kann auch entstehen, wenn ich zu viel fütter. Also zu viel Zeug oder zu wenig. Und da muss man sich einmal durcharbeiten. Und aber es ist nicht automatisch immer schlimm. Trotzdem sollte man sich die Zeit nehmen, ganz genau zu schauen, was löst es aus, wenn es nicht eindeutig ist. Also was löst es in etwa aus, damit man eben nichts Schlimmes übersieht. Weil das ist halt die andere Seite der Medaille. Wenn das Pferd halt was Schlimmes hat und wir bagatellisieren das Kotwasser, dann läuft das Pferd, wenn wir Pech haben, 10, 15 Jahre mit einem Magengeschwür rum. Dem geht's echt schlecht, aber keiner guckt es wirklich an. Ich hatte neulich den Fall eines Ponys, das hat seit 17 Jahren Kotwasser und da ist null Diagnostik gemacht worden. Mhm. Und jetzt haben wir eine Diagnose und das Pferd hat ganz, ganz schwere Darmentzündung. Mhm. Ja, und es hat 17 Jahre, weil es war ein Pony zweiter Klasse. Ich finde das immer ganz tragisch. Ja, wir haben also ein Pferd, was seit 17 Jahren mit einer chronischen Darmentzündung rumläuft. Was das für Schmerzen sind, das kann sich kaum einer vorstellen, der nicht schon mal eine Reizdarmerkrankung hatte oder eine schwere Darmerkrankung. Das heißt, man sollte sich schon die Zeit nehmen, dann zu schauen. Und nicht einfach was füttern. Das finde ich immer schwierig, wenn dann die Leute loslaufen und halt so ein Eimer füttern, wo drauf steht für gegen Kotwasser. Weil da, ganz häufig sind das nur Bindemittel. Das heißt, dass man bindet das Wasser im Darm weg. Und das macht es für mich ganz schwierig dann, weil eben auch so schwere Erkrankungen gerne mal dann unter den Tisch fallen und man lieber was kauft, weil es ja einfacher ist oder bequemer. Mhm. Ich habe vor über 10 Jahren ein Kotwasserbuch geschrieben und das ist dieses Jahr ja nochmal in der Neuauflage erschienen, ganz, ganz komplett überarbeitet und das hat sich fast verdreifacht im Umfang. Mhm. Ja, weil wir heute viel mehr wissen über die Mechaniken von Kotwasser. Und immer wenn Kotwasser auftaucht und das eben nicht bagatellisiert werden kann, weil das Pferd wird angeweidet oder wir waren auf einem Turnier oder es hat gerade Stress gehabt oder so, sondern wenn das wirklich massiv ist, dass wir eben die Auslöser einfach viel, viel genauer kennen und auch viel genauer anschauen wollten.
Hm. Sehr schön. Dann, was sagst du zum Thema Mesh? Ich kenne Menschen, also ich persönlich fütter es wenig bis gar nicht, bei uns am Hof einige und manche sagen dann auf ein Turnier, um den Magen zu schonen.
Also Mesh schont nicht den Magen, aber Mesh ist lecker und man kriegt mehr Wasser ins Pferd, ne? Also grundsätzlich brauchen Pferde heute in unseren heutigen Haltungen nicht unbedingt Mesh, es sei denn, die stehen sehr viel in der Box. Mhm. Wenn die sehr viel in der Box stehen, macht das im Winter Sinn, ja, weil sie dann im Winter eben auch nicht auf die Wiese gehen, sondern wahrscheinlich auf den Paddock oder so und sich da auch nicht besonders viel bewegen. Dann macht Mesh gelegentlich schon mal Sinn, wenn das Pferd Verdauungsprobleme hat. Mhm. Ansonsten brauchen wir es nicht. Mesh ist eigentlich ein Futtermittel, was eben für Erkrankungen gedacht war. Zum Abwenden von Verstopfungskoliken bei Stehhaltungen haben wir aber heute nicht mehr. Ich kenne kaum Pferde, die wirklich 23 Stunden in der Box stehen müssen. A, es ist verboten und B, haben wir das nicht mehr. Und natürlich bei Pferden in Sondersituationen setzt man Mesh ein. Ja. Auf dem Turnier macht das Sinn, tatsächlich zumindest es dabei zu haben und in dem Moment, wo mir das Pferd nicht gefällt, dem man eine Portion Mesh zu geben. Mhm. Aber nicht unbedingt um etwas zu vermeiden. Das wäre sinnvoller, dann eher statt Mesh zu geben, zu schauen, dass das Pferd vernünftig Rauffutter frisst in der Turniersituation, dass man mit dem Grasen geht, dass das Heu hat, dass das nicht allein ist, dass das vernünftig sich beruhigt und so weiter. Das halte ich für sinnvoller als Mesh. Es sei denn, das Pferd trinkt nicht. Wenn ich sehe, mein Pferd trinkt in der Turniersituation nicht oder schlecht, dann würde ich dann auch mit sowas arbeiten. Deswegen habe ich das immer auf dem Hänger. Also ich habe immer Mesh dabei, egal wo ich hinfahre. Ich fahre ja sehr viel mit meinen Pferden durch die Gegend und ich habe immer Mesh und gucke immer das Trink- und Fressverhalten an und würde im Zweifelsfall auch nach einer sehr großen Belastung mal gegensteuern. Mhm. Wenn ich dann merke, okay, die Erschöpfung ist so hoch, dass das Pferd also schläft statt zu fressen, dann würde ich erstmal sehen, okay, dann kriegt es erstmal Mesh, um Wasser reinzukriegen, um Elektrolyte reinzukriegen und dann gucke ich, ob es dann anfängt zu fressen. Mhm. Ansonsten brauchen wir es nicht. Und es ist natürlich Land auf Land ab sehr üblich, im Winter große Mengen Mesh zu füttern. Aber eigentlich in unseren, ich sag mal, art- oder tiergerechteren Haltungen brauchen wir das nicht.
Okay. Dann noch eine Frage zum Thema Magenschutz. Also man kennt ja dieses klassische Gastrogard. Das gibt es ja auch in Granulatform und etwas günstiger, aber günstig ist immer noch nicht. Und wir haben tatsächlich, wenn wir neue Brittpferde bekommen und wir merken, die sind schwierig und ich habe eine Stute, die ist sehr, sehr unruhig. Der haben wir das jetzt mal gegeben, das wird auch besser und auch, manche machen es ja auch als Prävention auf dem Turnier. Mhm. Wie ist so da deine Ansicht Richtung Magenschutz?
Tatsächlich, es ist ja ein Medikament und ich würde es tatsächlich nicht als Prävention geben, sondern ich würde schauen, wenn mein Pferd nicht gesund in den Turniersituationen bleibt, ist der einfach nicht fit für Show. Klingt brutal, ist aber leider so. Das heißt, wenn ich ein Pferd in eine Turniersituation bringe und dann wird das krank dadurch, ist das nicht das richtige Pferd für den Sport. Und Pferde sollten sowas ganz locker wegstecken. Man sollte das Medikament auch nur dann einsetzen, wenn es wirklich zu einer Erkrankung gekommen ist. Weil es ist ein Medikament, es ist ein Protonenpumpenhemmer, der hat Effekte, denn er hemmt Protonenpumpe. Das heißt, man nimmt Einfluss in die Gastrinproduktion des Pferdes. Nein, also Gastrin wird immer noch produziert, aber es wird, das findet einfach keine vollständige Magensäureproduktion mehr statt. Aber das Pferd braucht die. Weil in dem Moment, wo wir das einfach so geben, hat das Pferd deutlich weniger Magensäure, was ja ganz toll klingt, aber der Grund, dass es ja Magensäure macht, ist, dass zum Beispiel 90% der Keime, die auf Heu und Gras sind, abgetötet werden. Die lassen wir dann durch. Ja, das heißt, wenn wir das pro forma geben, würden wir also das Pferd und auch vor allem das Immunsystem des Pferdes großer Keimmenge aussetzen, automatisch. Ja, und würden eben dann sowohl die Dünndarm- als eben auch die Dickdarmverwertung damit verändern. Mhm. Und dementsprechend, also aus der Warte gesehen, fände ich es, glaube ich, eher sinnvoll, Wege zu finden, das Pferd so mutig zu machen, dass es eben in solchen Situationen fit bleibt. Mhm. Ne, dass es ruhig ist und frisst und happy ist und so. Natürlich ist es leicht gesagt, die Römer wieder. Aber sich eben nicht auf das Medikament da zu verlassen. Ja, und natürlich, wenn man jetzt ein gutes Pferd hat und man möchte mit dem sehr viel Turnier gehen und man hatte Probleme in der Vergangenheit, dass man für diese Übergang, diese Trainingsphase, bis das Pferd total cool auch ohne Medikament laufen kann, kann man das sicherlich noch mit einsetzen. Ja, aber die langfristige Lösung ist das auf keinen Fall. Und das muss uns immer bewusst sein. Wir nehmen Einfluss in die Verdauungsphysiologie, weil auch der Dünndarm wird irgendwann sich verändern. Das Medikament hat Nebenwirkungen, das darf nicht von der Hand, also das darf nicht ignoriert werden, und eben in die Verdaulichkeit. Und das Ding ist halt auch, dass wenn Pferde oder dass, wenn wir das kurzfristig einsetzen, kommt es immer wieder zu einem Rebound-Effekt. Mhm. Das Pferd wird nach Absetzen des Medikaments sofort mit mehr Magensäure reagieren.
Also ich kenne es nur aus USA, ich habe es in Deutschland noch nie am Turnier benutzt, aber in USA ist das leider sehr gängig.
Ja, wie die Smarties.
Ganz anders.
Ja. Und die sind da robuster.
Genau. Deswegen war halt die Frage, aber du hast vollkommen recht, wenn das Pferd so viel Stress auf dem Turnier hat, dass es ohne Medikamente nicht klarkommt, ist es nicht ready für den Sport. Da bin ich ganz
ehrlich. Ja. Ich kenne das auch hier aus Deutschland, ich kenne das aus großen Springställen. Also ich habe da zwei Springställe und als ich die das erste Mal beraten habe, hat jedes Pferd Omeprazol bekommen, dauerhaft. Mhm. Und ich habe dann die Grundernährung umgestellt und tatsächlich sind sie jetzt runter auf ein Drittel. Aber man muss sich das vorstellen, da stehen 60 Pferde, 60 Sportpferde. Wir haben alle Omeprazol bekommen damals. Mhm. Ja. Und einfach so, was das für ein Kostenposten ist auf der Bilanz.
Das ist das Nächste, ne?
Und das finde ich, also ist sicherlich nicht in jedem Springstall so, also das glaube ich nicht. Aber mit was für einer Selbstverständlichkeit da so Medikamente dann eingesetzt werden, da tue ich mich sehr schwer mit.
Was sagst du so zu Möhren, Äpfel und Bananen? Weil tatsächlich, muss ich jetzt sagen, zu Hause kriegen die Pferde mal eine Banane, die alt ist, die übrig ist. Mhm. Im Winter kriegen die auch mal ein paar Möhren.
Ja.
Aber man kann doch jetzt nicht, wenn man zu Hause nicht viel Möhren und so füttert, nicht auf dem Turnier auf einmal viel davon geben. Oder müssen
sie sich gewöhnen? Nein. Also ich würde generell gucken, dass wir unter einem Kilo bleiben, generell. Ne? Pferde freuen sich über so ein Kilo Möhren. Das können die zu Hause kriegen, wenn die nicht gerade fett sind und Hufrehe haben. Aber ich würde es auf dem Turnier dann nicht anders machen. Mhm. Ne? Ich würde die gleiche Menge füttern, wie ich sie auch zu Hause füttere. Da einfach nichts verändern.
Mhm. Nichts ausprobieren. Nein. Also Neues. Vielleicht
nicht unbedingt.
Ja. Dann kommen wir noch zu einem ganz, ganz großen Thema. Letzte große Abschlussthema. Getreidefreies Füttern, Quarterhorse, PSSM 1, PSSM 2. Da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Ich weiß.
Ja, fraglos.
Dieses getreidelose Füttern. Ich meine, Fakt ist natürlich, dass der Mensch dem Pferd zu viel Getreide füttert. Und es dann vielleicht nicht genug reitet und bewegt und zu wenig Rauchfutter. Das ist diese Negativspirale.
Ja.
Aber wie ist so deine Meinung zu diesem getreidefrei?
Also habe ich PSSM 1. Einzel- oder Doppelgenträger müssen wir vor allem die schnell verfügbaren Kohlenhydrate aus dem Pferd raushalten und auf andere Energiequellen gehen. Und natürlich steht das Getreide einfach ganz oben auf der Liste der schnell verfügbaren Kohlenhydrate. Da stehen aber auch so Pseudogetreide drauf, wie zum Beispiel Erbsenstärke. Und wir haben jetzt sehr viele getreidefreie Mischungen, die aber nicht stärkefrei sind. Das heißt, eigentlich müsste es nicht getreidefrei heißen, sondern stärkearm. Das heißt, diese PSSM-1er, Einzel- und Doppelgenträger brauchen eine stärkearme oder generell eine Ernährung, die möglichst wenig schnell verfügbare Kohlenhydrate hat. Trotzdem brauchen sie Energie, je nach Leistung. Mhm. Da muss ich dann in die Öle gehen. Ja, und da stehen dann eben Futtermittel, die eben auch nicht ins Getreide gehören, wie zum Beispiel Reis. Ja, das heißt, die füttern dann Reis, wenn die wirklich Power brauchen. Aber es ist wirklich die Frage, wie viel Energie brauche ich wirklich? Ich meine, bei diesem PSM-1, da muss ich eben auch auf Hochzuckerheu gucken. Das geht nicht, ne? Weil da auch eine große Menge an schnell verfügbaren Kohlenhydraten drin ist. Und da muss, glaube ich, das Verständnis geschärft werden, was das eigentlich heißt, getreidefrei. Denn Pferde können Getreide verwerten, aber jetzt Pferde mit diesem Gendefekt oder dieser Genabnormalie sollten eben keine großen Mengen an schnell verfügbaren Kohlenhydraten generell bekommen. Dazu gehört dann auch so ein Apfel. Ja, also ich meine, wenn wir ehrlich sind, wobei, oder halt auch, Möhren geht, aber auch nur in kleiner Menge. Auch Weidegras muss einfach gut angeschaut werden, müssen spät angeweidet werden, weil die diese schnell verfügbaren Zucker eben nicht vertragen. Mhm. Ab einem gewissen Punkt. Wenn die viel geritten werden, sind die deutlich unauffälliger, als wenn die rumstehen. Das heißt, das Management ist da auch ein entscheidender Faktor. Ich kann nicht so 100% ideale Fütterung damit Arbeit extrem gut abfangen. Ja. Ich meine, gerade diese PS1er, die haben ja auch den interessanten Nebeneffekt, die sind ja in der Regel relativ chunky, also sehr, sehr stark bemuskelt, und diese Muskulatur muss in Wallung kommen, die muss auch warm gehalten werden und so weiter und so weiter. Und keine Fütterung kann das wirklich abhalten.
Also tatsächlich haben wir das, glaube ich, relativ gut im Griff, ihr Westernreiter, ja, weil wir haben ja immer Puff-Panel-Test überall mittlerweile. Mhm. Also wir haben am Hof ein Pferd, da ist es bekannt, das ist ein Wallach. Aber tatsächlich wird da bei uns im Verband wirklich nachgehakt, dass diese Pferde nicht mehr gezüchtet werden.
Ja, genau. Wir sehen auch PS1 eben in anderen Rassen. Ne?
Ja, ja.
Norika zum Beispiel.
Ja, diese ganzen muskulösen Rassen, den sagen
wir. Ja, genau. Da haben wir überall Probleme, und ich habe auch schon einzelne Warmblüter mit PS1 gesehen. Mhm. Wo wir nicht so genau wissen, wo das herkommt. Aber war schwierig nachzuvollziehen, weil wir nicht die vollen Papiere zur Verfügung hatten. Aber nichtsdestotrotz sollte eben generell, da bin ich ganz bei dir, nicht damit gezüchtet werden. Ne?
Ja.
Aber das Gleiche ist ja mit HYPP, das ist genau das Gleiche. In den USA sehen wir das viel häufiger. Ja, sowohl PSSM1 immer noch, also trotz 5-Panel-Test wird hier und da damit gezüchtet, auch mit HYPP-Pferden. Und ich tue mich da sehr schwer. Das generell ist der
amerikanische Weg, leider.
Ja, das ist halt so. Ja, das müssen wir wegatmen.
Deswegen in Deutschland, aber das ist natürlich, das ist ja eine ganz neue Büchse der Pandora. PSSM2. Das hat ja gar nicht mit direkt 1 zu tun, wie alle denken. Und es ist ja eine ganz andere Nummer.
Es ist eine ganz andere Nummer, die ja wissenschaftlich auch immer noch höchst fragwürdig ist, was da passiert. Ich tue mich da schwer. Also viele dieser Pferde haben ja was. Mhm. Aber viele dieser Pferde sehen wir eben, also die sind krank, deswegen machen die Besitzer diese Tests, die Pferde sind auffällig, aber wir sehen eben ganz häufig, beziehungsweise eigentlich fast immer Primärerkrankungen, von Kissing Spines über ECVM, über Magenerkrankungen, Zwanghufe, schlechte Sättel, Adipositas in der Aufzucht, dass sie fett sind wie die Nacht in der Aufzucht, schon gewesen. Dann sind die ganz, ganz früh in die unteren Sattel gegangen oder auch viel zu schnell, ohne wirkliche Gewöhnung. Dann haben die orthopädische Probleme ganz häufig, dass sie instabil sind. Manchmal kommen die einfach auch aus Zuchten, die nicht gut sind, wo man also mit Pferden gezüchtet hat, die krank waren. Mit Pferden. Also ich habe viele Pferde, wo wir wissen, auch wissenschaftlich nachhaken konnten, dass die, wie gesagt, aus Stuten kamen, die schon zu Bedeckung nicht fit waren. Mhm. Ja, mit EMS und Insulinresistenz. Mhm. Oder eben, wie gesagt, dass wir da Pferde sehen, die unterliegend eigentlich ganz andere dominante Krankheiten haben. Mhm. Und wo wir jetzt im Nachgang, wenn die Pferde gut gemanagt sind und diese Primärerkrankung einfach auch abgestellt wurden oder deutlich verbessert wurden, die einfach auch nicht keinerlei Symptome haben. Mhm. Und da, wie gesagt, ich bin ein Wissenschaftler und ich hätte gerne einen Beleg so langsam. Mhm. Nach so vielen Jahren möchte ich einen Beleg sehen und ich hoffe, er kommt eines Tages, da würde ich mich sehr freuen, weil es ist natürlich interessant. Ne? Mhm. Aber nach wie vor steht der aus, und normalerweise ist es in der Wissenschaft ja so, man macht eine Beobachtung, man untersucht die wissenschaftlich, man macht eine Studie, eine große angelegte Studie, die ja in dieser Erkrankung auch relativ einfach wäre, wenn wir ehrlich sind. Und danach entwickelt man einen kommerziellen Test und nicht umgekehrt. Mhm. Ja. Und das macht die Pferdebesitzer unsicher. Und ich finde es halt schwierig, wenn wir eben eigentlich primär Erkrankungen haben, die eigentlich eher erstmal behandelt werden sollten und sich dann drauf ausgeruht wird. Und ich meine, da kann natürlich auch dieses Labor nichts für, wenn das dann so gehandhabt wird, ne, dann kann man keinen Vorwurf machen. Kann man Gendefekt nicht wegfüttern. Ne? Und wenn es wirklich ein Gendefekt wäre oder ist, vielleicht kommt da ja noch was, dann freuen wir uns natürlich alle, wenn dann auch die Studie entsprechend Vorschläge macht oder das einfach auch in Biopsien mal nachzuweisen ist.
Mhm. Sehr schön. Ja, super. Jetzt haben wir, glaube ich, viel Input bekommen. Also erstmal muss ich wieder machen, es gibt ganz viele Podcasts von dir, auch von WeHorse hatte ich damals schon eingehört, das fand ich ganz toll. Ja. Wie kann man denn generell von dir lernen? Du hast wahrscheinlich eine Homepage, gibt es Online-Seminare, Live-Seminare, wie sieht sowas aus?
Jawohl, also wir machen ja so allerlei. Ich habe eine Homepage, ne, die heißt www.twi.academy, da findet man, kann auch einfach googeln, da haben wir Veranstaltungskalender, Da findet man eben die Online- und Live-Veranstaltungen, die so laufen. Die sind da in der Regel auch alle drauf. Und da haben wir auch Videokurse natürlich für die Leute, die keine Zeit haben oder in einer oder etwas langsamer lernen möchten. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben Videokurse zu diversen Themen. Da kommt auch immer mal wieder was dazu. Von großem Rationsberechnungskurs, der da im Moment läuft. Jetzt ist Frühjahr, wir haben Anweidekurs natürlich. Da kommen auch noch weitere oder da sind auch noch weitere. Dann habe ich ein paar Bücher geschrieben und die kriegt man da natürlich auch. Wir versenden die nicht über Amazon übrigens. Ja, falls ihr euch wundert, warum man meine Bücher nicht bei Amazon kaufen kann, machen das nicht aus Gründen, sondern ihr könnt die beim Buchhandel an der Ecke kaufen bei euch oder eben bei uns im Shop. Und ja, was machen wir noch?
Man kann dich buchen, theoretisch.
Man kann uns buchen, oder? Natürlich, ja, für Live-Kurse, ne, wie ich das bei Manuel gemacht habe und umgekehrt übrigens auch, der doziert nämlich auch bei uns am Institut man kann mich buchen für Kurse und was man mich nicht mehr buchen kann, ist Einzelberatung. Ich mache nur noch Betriebsberatung und Einzelberatung im Top-Sport-Bereich und für mich fehlt mir auch einfach die Zeit, weil ich habe aber einen Haufen toller Berater. Wenn ihr so einen Futterberater vor Ort kommen lassen wollt, dann geht ihr auf die Webseite www.futterberater.de. Da findet ihr jemand, der vor Ort ist und der euch das Pferd auch anschauen kann. Und da könnt ihr auch filtern, was die Leute gelernt haben. Denn diese Berufsbezeichnung Futterberater ist nicht gesetzlich geschützt. Das heißt, jeder kann auch mit gar keiner Ausbildung oder mit so Kurzkursen oder irgendwelchen Fernkursen sich Futterberater nennen und Futterberatung machen, aber es gehört ein bisschen mehr dazu. Und da könnt ihr auch filtern, was die Leute gelernt haben. Und als Tipp, sucht euch immer jemand, der absolut glasklar belegt, was er wo wie gelernt hat, ob er was studiert hat, ob er eine lange oder eine kurze Fortbildung gemacht hat bei uns am Institut. Wir bilden ja auch Futterberater fort. Das heißt, die Leute, die jetzt zu uns kommen, die machen bei uns 2,5 Jahre Fortbildung mit sehr, sehr aufwendig, sehr viel. Und das ist sicherlich auch was anderes, als wenn jemand, wie gesagt, jetzt am Wochenende so einen Schnellkurs irgendwo gemacht hat online. Ja. Da gibt es schon ganz schön viel Brunz auf dem Markt, leider.
Sehr schön. Ja. Dann, was ist dein Appell an die Pferdebesitzer bezüglich Futter? Kann man das so ein bisschen, kannst du da so grob eine kleine Ansprache halten, was du dir mehr wünschen würdest?
Tatsächlich ist das Wichtigste, glaube ich, ist einfach zu halten, einfach und übersichtlich. Sich nicht zu versteigen in Heilversprechen und in irgendwelchen Dogmatismus hineinzusteigern. Pferdefütterung ist Handwerk, das ist keine Raketentechnik, das muss einfach sein und das darf euer Leben nicht dominieren. Pferdefütterung darf kein Selbstzweck sein. Ich finde das ganz schlimm, wenn Leute Zeit investieren, Stunden die Woche, um Futter zusammen zu kleistern. Und das kann es nicht sein. Wenn das Pferdefütterung ist einfach und einfach und schnell realisierbar, muss auch nicht besonders teuer sein, sondern es sollte eben dazu da sein, eigentlich das Pferd in dem Zustand zu halten, dass wir das mit dem Pferd tun, was am meisten Spaß macht und dass es eben sich mit dem Pferd tatsächlich zu beschäftigen und nicht mit seinem Futtereimer. Und immer dann, wenn Angst im Spiel ist, ist das kein guter Rat. Das heißt, schaut, dass ihr eine einfache und auch ja Freude und Frieden bringende Fütterung bringt oder habt, ne, die schnell zu realisieren ist, dass ihr eben Zeit für eure Pferde habt und nicht fürs Füttern. Und ich finde es immer sehr entspannt, natürlich den Pferden beim Fressen zuzuhören, aber ich finde es sehr unentspannt, wenn Pferdefütterung das Leben dominiert. Und das darf nicht passieren. Das heißt, mehr Spaß mit Pferd, weniger Zeit für Füttern.
Ja, wahrscheinlich umso komplexer das Fütter, umso mehr Symptome hat ja das Pferd und das Symptom ist ja nur das Symptom. Ja. In der Regel kann das Futter, je nachdem, das Symptom ja auch nicht abstellen. Ne?
Also richtig.
Manche denken, ich kaufe jetzt das und dann ist alles easy.
Ja,
ne?
Genau. Ja, ja. Und so funktioniert es dann halt leider nicht. Trotzdem kann es einfach sein.
Ja, sehr schön. Dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship, habe ich natürlich ein bisschen tainted. Also für mich bedeutet Horsemanship tatsächlich, das Pferd als das zu sehen, was es ist. Und mit dem Pferd unglaublich viel Spaß zu haben, aber nicht auf Kosten des Pferdes, sondern mit dem Pferd. Und Horsemanship ist für mich auch, das Pferd mal zu fragen, worauf es am meisten Bock hat. Und das auch als Lebensmittelpunkt festzusetzen und all unsere Ziele und Träume und Wünsche rechts und links davon anzusiedeln, aber nicht in der Mitte. Und dann ist es wurscht, was man mit dem Pferd macht, solange das Pferd Freude hat und ja, und glücklich sein kann. Und das ist für mich Horsemanship.
Ja, super. Perfekter Abschlusswort. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.